So, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserem monatlichen KI-Space. Heute geht es um ja, die Verbindung zwischen künstlicher und biologischer Intelligenz. Da ist einiges im letzten Monat passiert und natürlich ist auch bei den Themen, die wir immer besprechen, auch bei den neuesten KI-Modellen einiges passiert. Wir haben aber heute einen besonderen Gast mit dabei. Das ist ja ein Experten-Space, der traditionell immer mit zwei Professoren auch stattfindet. Florian Galwitz ist wieder mit dabei, unser ja, KI-Experte von der Ohm-Hochschule in Nürnberg und diesmal vertreten für Andreas Mayer, Andreas Kist, auch von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Er ist Experte genau in diesem Bereich, auch die Verbindung zur Biologie. Und ja, Andreas kenne ich schon eigentlich seit der Schulzeit. Er ist aber ja, Forscher in genau diesem Bereich und ich habe ihn mal in Martinsried besucht gehabt. Da war er noch in einer früheren Phase seiner Ausbildung, hat da mit kleinen Fischen rumgespielt, beziehungsweise das heißt rumgespielt, hat daran geforscht. Das sah für mich nur als Außenstehender sehr, sehr lustig aus, weil das waren so transparente Fische. Aber vielleicht kann Andreas Kist sich einfach mal zum Einstieg selber kurz vorstellen und auch ein bisschen erklären, wo er jetzt inzwischen ist und woran er jetzt forscht und warum das für uns alle relevant und interessant sein könnte.
Dann einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, man versteht mich gut. Es ist zum ersten Mal, dass ich in so einem Space dabei bin. Danke, Matthias, für die Einführung. Ja, herzlichen Abend, schönen Abend von meiner Seite. Ich bin Andreas Rist, wie schon eingeführt. Ich habe jetzt eine Arbeitsgruppe an der FAU seit 2021, eine Juniorprofessur mit dem Schwerpunkt biomedizinische Signalverarbeitung und Edge AI, wo wir auch immer darauf schauen, wie können wir künstliche neuronale Netze mit eben biologischen neuronalen Netzen irgendwie verbinden? Was können wir aus der Biologie lernen? Und wie schon einführend gesagt, in Martinsried habe ich am Max-Planck-Institut für Neurobiologie damals promoviert und die kleinen Fischchen waren Zebrafischlarven oder Zebra-Bärbling, wie wir da im Fachjargon sprechen. Die haben Sie vielleicht schon ab und zu beim Obi oder beim Dena mal gesehen. Zebrafische bekommen sie ja relativ einfach, sind aber wunderschöne Modellorganismen eben in der Neurobiologie, weil sie eben schon, weil sie eben im Larvenstadium sehr transparent sind. Das heißt, sie können beobachten im Prinzip im lebenden, unverletzten Tier, was das Gehirn so macht, während sich auch diese Larve bewegt. Ja, die hat nämlich, wenn sie 6, 7 Tage alt ist, schon ganz verschiedene Bewegungsmuster, die kann Beute fangen, die kann hier Sachen hinterher schwimmen, die kann mit den Augen wackeln und so weiter und so fort. Und wie das neuronal kodiert ist und wie das Gehirn diese sensomotorische Transformation, sagen wir da, also Eingänge, was wir eben, wie wir die Umwelt erfassen können und wie das sich dann ultimativ in Verhalten auswirkt, wie da das ganze Blackbox, das Gehirn funktioniert, das habe ich mir eben damals angeschaut.
Das heißt, darum, da ging es damals darum, quasi zu verstehen, wie neuronale Netze in der Biologie funktionieren, auch bei ganz simplen Organismen. Also was heißt simpler?
Genau.
Das ist ja schon deutlich komplexer, als was es da alles noch an Einzellern oder sonstigen gäbe. Und vermutlich ist das auch dann nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber auf jeden Fall so die Basics zu verstehen, wie ein Gehirn eines Tieres funktioniert, das schafft man damit dann.
Genau, also es ist halt schon relativ komplex, wenn du dir überlegst, du hast 100.000 Nervenzellen ungefähr in so einer Zebrafischlarve, ist ungefähr so viel wie in einer adulten Fruchtfliege, also Drosophila melanogaster sind immer die Fliegen, die man dann so im Sommer auf dem Obst hat, das ist auch ein wundervoller Modellorganismus in den Neurowissenschaften, die haben ungefähr 100.000 Nervenzellen. Wenn man sich das mal vergleicht, so ein Fadenwurm, der so 300 Nervenzellen ziemlich genau, plus minus. Wir verstehen selbst noch nicht mal ganz, wie dieses Nervensystem genau funktioniert. Geschweige denn, dass wir diese 100.000 Nervenzellen der Zebrafischlarve verstehen. Und jetzt kann man mal überlegen, wie viele, ich glaube, um die 70, 80 Millionen Nervenzellen hat ein Mäusegehirn. Wir haben 80 Milliarden in unserem Menschengehirn. Das sind ja verschiedene Größenordnungen dazwischen mit Verständnis, wie viel wir eigentlich jetzt verstehen und was wir eigentlich modulieren wollen. Aber das sind echte neuronale Netze. Genau, das sind, wie sie biologisch vorkommen und auch sehr energiesparsam funktionieren. Ja, wenn man sich mal überlegt, so eine Fruchtfliege, was die alles kann, die kann beispielsweise fliegen, navigieren, die kann sich orientieren, die kann sich paaren, die kann sich fortpflanzen, die weiß, dass es, wenn es Hunger hat, Nahrung suchen muss, die verhält sich anders, wenn sie satt ist, als wenn sie hungrig ist und so weiter und so fort. Und das kann die alles in ihrem kleinen Gehirn, das ist sehr energiesparsam, wenn wir mal jetzt überlegen, was wir vielleicht auch hier im Zuhörerkreis wissen, wie viel Energie teilweise die moderne KI, die wir gerade benutzen, an Energie kostet und was so eine Fliege kann und was die, wie viel Energie die braucht, haben wir noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial vor uns, ja, um auf so eine Energieeffizienz zu kommen.
Sehr, sehr spannend. Bevor wir auf die Energiefrage vielleicht nochmal mehr eingehen, es ist in den letzten Tagen etwas rumgegeistert von einer Firma, ich glaube, sie hieß E.ON, wo man behauptet hat, es gäbe sozusagen zum ersten Mal eine Nachbildung eines Fliegengehirns, die man dann in einer Emulation sozusagen ja, in einer wie auch Matrix-artigen Welt dann rumlaufen lässt und die dann wirklich sich im Prinzip ohne weiteres Training so verhält, diese Fliege, wie eine natürliche echte Fliege. Also da ist es anscheinend gerade gelungen, ja, wirklich auch mal ein biologisches Wesen nachzubilden. Kannst du das einschätzen? Ihr habt, glaube ich, auch mal mit dieser Firma auch zu tun gehabt oder zumindest verwendet davon gewisse technische ja, Errungenschaften.
Also im Prinzip, was wir davon auch schon angeschaut haben, sind eben die Grundlagen, die Grunddaten, auf denen das passiert. Also im Prinzip basiert das Ganze auf Flyby, nennt sich das. Also, da waren ganz, ganz fleißige Menschen sehr, sehr lange beschäftigt, erstmal diese Verschaltung irgendwie zu digitalisieren. Also sie müssen, da muss man sich mal vorstellen, dass dieses Fruchtfliegengehirn natürlich trotzdem 100.000 Nervenzellen hat. Und jede Nervenzelle ist mit anderen Nervenzellen irgendwie verbunden über sogenannte Synapsen. Und die große Arbeit war erstmal, das Ganze zu kartografieren. Das heißt, wer ist mit wem verbunden? Und diese Gehirnsimulation an sich, das ist relativ faszinierend, weil im Prinzip hat man das versucht, im Computer nachzubauen und dann einfach zu sagen, gut, wenn das miteinander verbunden ist und wir jetzt auch noch ungefähr schauen, was diese Nervenzellen machen. Also das ist ein bisschen komplexer, weil es gibt Nervenzellen, die machen so ein, okay, jetzt mach was. Es gibt andere Nervenzellen, die eher so sagen, ja, jetzt mach mal lieber nichts. Ne? Da sprechen wir von Sachen, die eben exzitatorisch sind, also etwas bevorzugen oder inhibitorisch, die etwas sagen, mach mal lieber nicht, ja, im Fachjargon. Und die musste man erstmal identifizieren und dann zusammenbasteln. Das war schon eine Leistung für sich. Also das Fliegengehirn, wie sie, ich weiß nicht, ob das alle auch so sehen. So, links sieht man in diesem Artikel die Computersimulation und rechts das simulierte Fliegengehirn. Ja? Und das hat man, glaube ich, schon 2024 beschrieben, den rechten Teil, ja, dass man das simulieren kann, wenn man eben diese ganze Landkarte, wie alles miteinander verbunden ist, zusammenhängt. Was an sich schon faszinierend ist, ja, dass wir. Auch das hat eine gewisse Energie, die wir brauchen. Ja. So eine Fliege macht es natürlich für lau im Prinzip, aber wir haben dementsprechend viel Energie reingesteckt, das zu simulieren. Und das, was jetzt wirklich neu ist, ist eben diese Verbindung von diesem Gehirn auf einen Körper, der sich bewegen kann in dieser Welt. Und das Fliegengehirn ist in dem Sinne faszinierend, weil dieser Körper kann sich nämlich orientieren, der kann sich bewegen, eine Fliege kann laufen, eine Fliege kann aber auch fliegen, ja? Und auch diese Elemente dann eben in dieser Simulation so hinzubekommen, dass die Fliege zwischen verschiedenen Fortbewegungsmodi sich vorbewegen kann, das ist schon relativ faszinierend. Viele Sachen sind halt da noch gar nicht dargestellt, wo wir auch noch Großes erwarten. Hormone beispielsweise, ne? Oder ge gewisse Plastizität, also wie sich das Gehirn verändern kann. Aber allein schon die Tatsache, dass im Prinzip wir das Gehirn in Silico im Computer abbilden können, ist eigentlich schon eine große Errungenschaft. Ja.
Teilweise wurde jetzt da auch behauptet, als nächstes wäre das Ziel, dass man ein größeres Tiergehirn und dann relativ bald oder irgendwann auch den Menschen, das menschliche Gehirn abbilden kann, so, oder wie soll man sagen, simulieren kann. Wie realistisch ist das aus deiner Sicht? Gibt es da irgendwelche Hindernisse dafür? Ist das jetzt einfach ein bisschen Effekthascherei?
Das skaliert halt überhaupt nicht, ne? Also wenn man sich mal überlegt, wie viel Aufwand es ist, dieses Fliegengehirn mit 100.000 Nervenzellen zu simulieren, und dann sagen wir mal, so ein Mäusegehirn, was wir noch gar nicht so vollständig kartografiert haben, wie das Fliegengehirn, also erstmal dieser Schritt muss erstmal passieren, und dann haben wir 700 mal mehr Nervenzellen, die auch noch anders verschalten, also es sind einfach nicht nur mehr. Man hat auch noch ganz andere Gebiete, ja, mit denen man sich auseinandersetzen muss, in dem Mäusegehirn. Das eskaliert einfach nicht. Ich glaube nicht, dass wir ohne einen ganz, ganz, ganz großen Invest im Sinne von Ressourcen, Computerressourcen, die wir da einsetzen müssen, oder einer anderen Technologie, wie wir das simulieren können, dass das nicht über kurz oder lang machbar ist. Und da spreche ich schon vom Mäusegehirn. Also menschliches Gehirn zu simulieren, da geht noch viel Wasser die Donau runter.
Ja, wir haben aber natürlich aktuell auch einige, sagen wir mal, wissenschaftstechnische Durchbrüche, die sehr spannend sind. Und da würde ich gerne auch Florian Galwitz mal ein bisschen mit reinbringen, der sich auch damit, glaube ich, schon intensiv auseinandergesetzt hat. Andrei Karpasi hat kürzlich etwas veröffentlicht, das nennt sich Auto Research. Da ging es zwar jetzt zuvor das erstmal, glaube ich, darum, dass man ein KI-Modell automatisiert nachoptimiert hat, was eigentlich die hochbezahlten Wissenschaftler in den führenden AI-Labs in den USA hoch und runter machen, wahrscheinlich auch in China. Aber das ist natürlich auch etwas, soweit ich das interpretieren konnte, das auch in der Wissenschaft für alle möglichen Forschungseinsätze interessant sein könnte. Ist das vielleicht auch etwas, was helfen könnte, hier dann solche komplexeren neuronalen Netze auch abzubilden?
Ja, schönen guten Abend auch von mir. Also erstmal ganz grundsätzlich, das, was der Karpasi da gemacht hat, ist letztlich noch, hatte ich und andere das schon ein bisschen vorher gemacht, vor ein paar Wochen hatte ich schon damit begonnen, als wir das OpenClaw genommen haben, über das wir im letzten Space gesprochen hatten. Und ich hatte dieses OpenClaw eingesetzt, um Forschungsprobleme im Bereich Mustererkennung KI zu bearbeiten. Also das waren alles so ein bisschen Spielzeugprobleme, aber wo es auch um Optimierungsfragen ging. Also ein konkretes Problem, das ich den ich meinen Bot sozusagen angesetzt hatte, das war ein Problem, das war nicht meine Idee, sondern das war von einem Microsoft-Forscher, der heißt Dimitris Papaliopoulos oder so ähnlich. Der hat immer sehr kreative Ideen, dem würde ich empfehlen zu folgen auf X. Und der hat sich dann mit der Frage beschäftigt, wie viele Parameter braucht ein Transformer, wenn er zuverlässig 10-stellige Zahlen addieren können soll. Und sein Ausgangsmodell hat er irgendwie 500.000 gehabt und da hat er dann angefangen, das zu optimieren und immer weiter runtergetrieben. Und ich hatte dann mein OpenClaw-Bot, also auch die Aufgabe gegeben, schau dir mal das Repository an, findest du noch eine Lösung, die besser funktioniert? Und dann habe ich so eine Art Cronjob dem gegeben, dass er alle 2 Stunden seine Ergebnisse anguckt. Und dann habe ich ihm gesagt, und alle 2 Stunden habe ich gesagt, also denk mal drüber nach, ob dir noch was Besseres einfällt oder ob der Weg vielversprechend ist, den du da gegangen bist. Und dann habe ich das einige Tage laufen lassen und dann hat das irgendwann, ich glaube, auf 188 Parameter runter optimiert gehabt. Dann hat er also ein Transformer mit nur 188 Parametern gehabt, der zuverlässig 10-stellige Zahlen addieren konnte. Das ist noch nicht der Rekord, also irgendjemand anderer hat noch bessere Werte gefunden, aber zumindest mal zeigt das, dass das funktioniert. Also man im einfachsten Fall optimiert man so irgendwelche Metaparameter, was man immer hat bei diesen Machine Learning Verfahren, also wie viele Dimensionen nehme ich für meine Embeddings im Transformer oder wie viele Transformer Blöcke nehme ich oder im konkreten Fall mit der Addition, welche Tokens nehme ich, kann ich zum Beispiel mehrere Ziffern zu einem Token zusammenfassen, lauter solche Tricks hat er dann ausprobiert und das ist Und das Schöne ist eben, das war so die klassische Arbeit des Machine Learning-Forschers. Ja, man startet irgendwelche Experimente, dann guckt man sich an, was rauskommt. Dann versucht man so aus dem Bauch heraus irgendwelche Parameter zu ändern oder sich irgendwas zu denken, das könnte was geholfen haben, probiere ich noch was anderes aus. Und das läuft jetzt halt 24 Stunden am Tag und arbeitet fleißig vor sich hin. Und man hat dann so eine höhere Abstraktionsebene, auf der man Forschungen macht. Also ich sage eigentlich nur noch, das ist das Problem und überleg dir mal sowas in die Richtung. Also ein bisschen so, wie man einen Doktoranden betreut. Ja, also man mischt sich nicht mehr in die Details ein, sondern gibt so grob das Ziel vor. Und es ist auch tatsächlich so ähnlich, wie als wenn man einen Doktoranden betreut. Manchmal läuft er sich dann auch so ein bisschen fest und dann hat man so aus dem Bauch raus das Gefühl, ja, das ist vielleicht doch nicht so gut, probier mal was in die andere Richtung. Und dann muss man so gelegentlich mal das Modell in eine gewisse Richtung drängen und dann macht es was anderes. Also es ist eine sehr, sehr faszinierende Art, mit dem Computer umzugehen.
Ja. Ja, erinnert fast ein bisschen so wie die ersten Schritte des Vibe-Codings, hieß es ja damals, inzwischen sagen ja viele schon agentisches Engineering, wie auch immer. Jetzt haben wir schon länger eine Wortmeldung von Christian Trutz, den habe ich auch schon mit als Sprecher hinzugefügt und freut mich auch, wenn jeder, der hier mit da zugeschaltet ist, gerne auch mit das Wort ergreift und mit uns in die Diskussion tritt. André Rieu sehe ich auch schon mit einer Anfrage. Steigen wir einfach mal direkt ein, lieber Christian Trutz.
Ja, guten Abend zusammen. Also ich bin eher laienhaft unterwegs. Mich würde aber, ich habe da zwei Fragen, erstmal nur eine Frage. Mich würde erstmal interessieren, das mit dem Fliegengehirn, basiert das Ganze auf Transformer? Ist das dieses klassische LLM, was man so kennt, also was ich laienhaft kenne? Oder ist es was anderes? Würde mich sehr interessieren.
Ich kenne die technischen Details nicht. Es ist typischerweise ein sogenanntes Feed-Forward-Netzwerk. Das ist dann eher ein MLP-artiges Netz. Im großen Sinne. Im groben Sinne.
Vielleicht ganz kurz, was ist MLP in dem Zusammenhang?
Ein Multilayer Perceptron. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch versucht haben, so ein bisschen in die Neuromorphic-Ecke reinzugehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein Standard-Feed-Forward-Netzwerk ist, also eher Vorstufe von Attention-Transformer-basiert.
Also bei Wikipedia lese ich dazu, das ist ein künstliches neuronales Netz, das in einer maschinellen Lernforschung im Bereich des überwachten Lernens weit verbreitet ist. Aus meistens oder mindestens drei Schichten besteht das von Neuronen. Eingabeschicht, verdeckten Schicht und eine Ausgabeschicht. Jetzt ist es natürlich trotzdem noch relativ komplex, glaube ich, um das als Laie zu verstehen. Florian Galbitz wollte sich dazu, glaube ich, als erstes melden.
Genau, also ich habe mir das ja auch angeguckt. Also wie ich das Paper verstehe mit dieser Drosophila, ist es so, dass die, also sozusagen dieses 3D-Modell des Gehirns, Gehirns haben mit diesen 100.000 Neuronen und ich glaube 50 Millionen Synapsen und das ist das Netz. Und jetzt ist das technische Problem ist, wenn man das jetzt laufen lassen will, sozusagen auf dem Computer, dass man die Gewichte braucht. Also wenn man das sozusagen wie ein künstliches neuronales Netz braucht, dann muss ich sozusagen die Aktivierungen von über die Synapsen an die nächsten Neuronen weiterleiten. Und da haben die, glaube ich, eine relativ schlichte Vereinfachung genommen. Also sozusagen die Anzahl der Synapsen ist irgendwie proportional zu der Aktivierung oder irgendwas in der Art. Aber die haben sozusagen dieses Modell, wie sie es in 3D hatten, irgendwie so auf diese Art zum Laufen gebracht und eben dann dieses Verhalten gesehen. Das ist also kein MLP, weil es ist ja nicht geschichtet und es ist auch ein rekurrentes Netz. Also da gibt's also Zyklen drin, was es in einem Multilayer Perceptron nicht gibt. Und also es ist eben auch nicht trainiert worden. Also es gab wohl schon früher Versuche, so eine Art Fliegengehirne zu trainieren, aber dieses wurde eben ausdrücklich nicht trainiert, sondern es wurde nur gescannt und in irgendeiner Form dann zum Laufen gebracht im Computer, mit genau dieser Struktur.
Genau, aber so wie ich das meinte, in einem MLP habe ich ja Gewichte. Diese Gewichte würden der Anzahl der Synapsen sprechen. MLP ist ein Feed-Forward-Netz. Die Rekurrenz, gebe ich vollkommen recht, ist mit drinnen. Im Prinzip ist es für mich ein Feed-Forward Berechnung, ja, die Rekurrenz kann ich ja trotzdem in der Art wie vorwärts berechnen, aber im Prinzip ist es einfacher, als wir denken, ne? Mathematisch gesehen.
Und in einfacher Sprache, ich versuche immer noch alle mitzunehmen, was ist ein Feed-Forward?
Also im Prinzip das, was basiert auf der Berechnung dem, was ich davor berechnet habe, weitergeht. Also ich berechne das Schicht für Schicht, muss aber dann wieder aktualisieren, ja, das sind diese Rekurrenzen, wo der Herr Kollege auch davon gesprochen hat, mit aufnehmen, was ich zwischendurch berechnet habe, wenn ich den nächsten Durchgang starte.
Ja, ja, vielleicht noch genauer, also das MLP hat eben die Eigenschaft, wie alle, also MLP ist ein spezielles Feed-Forward-Netz. Ein Feed-Forward-Netz ist etwas, wo die Ausgabe ausschließlich von der Eingabe abhängt. Also ein Feed-Forward-Netz ist eine mathematische Funktion. Und sobald ich da Schleifen reinmache, dann passieren eben komische Dinge, weil das Ding dann, weil sozusagen die Ausgabe zum aktuellen Zeitpunkt auch von den vorherigen Eingaben abhängt, dann bekommt das Ding also so ein Gedächtnis und dann kann man also komplexe Verhaltensweisen erst sehen, sonst ist es ja erstmal nur eine Funktion, also würde das Verhalten direkt eine Funktion von dem sein, was die Fliege gerade sieht, aber es hängt ja auch davon ab, was vorher passiert ist. Deswegen muss da irgendwie so dieser Speicher rein und der entsteht eben durch diese Rückkopplung von diesen
Nervenzellen. Also das heißt, wir haben so Loops. Das erinnert mich jetzt ein bisschen auch an das, was bei OpenClaw stattfindet, wenn ich nicht irre, dass da auch im Prinzip ein Agent dadurch auch wirklich dann aktiv wird, dass man immer wieder so Kreisläufe macht, dass es eine Memory, eine Erinnerungsdatei gibt, wo dann Zwischenspeicher stattfinden, was davor passiert ist, oder ist das was anderes?
Das ist auf einer ganz, 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 ganz viel höheren Ebene, aber auch natürlich, ja. Also sozusagen so eine Schleife gibt eben immer die Möglichkeit, auf dem aufzubauen, was man vorher gemacht hat. Innerhalb dieses Netzes ist das jetzt erstmal nur ganz einfache Low-Level Verknüpfungen, die wahrscheinlich nicht viel Semantik enthalten, und jetzt sozusagen ganz viele Ebenen drüber ist jetzt nochmal diese ganz große Schleife um diesen OpenClaw-Bot, der sozusagen dafür sorgt, dass die Agenten immer was tun und immer wieder nachguckt, ob es was zu tun gibt. Ja.
Darf ich nochmal kurz nachfragen? Also für mich sind Gewichte erstmal reelle Zahlen und die müssen irgendwie berechnet werden. Und ich habe da keine, wie soll ich sagen, also ich bin auch so ein bisschen mathematisch versiert unterwegs. Wenn ich irgendwas berechnen will, dann muss das Ganze durch irgendwelche Berechnungsstufen passieren. Ja, es müssen da Funktionen ausgeführt werden. Es ist quasi das klassische Learning, das man kennt. Aber ich kann mir wirklich sehr schwer vorstellen, wie man aus einem Fliegengehirn irgendetwas nimmt und in Gewichte übersetzt, also in reelle Zahlen. Die müssen berechnet werden.
Das ist eine sehr schöne Frage. Also Sie müssen sich ja vorstellen, das Fliegengehirn ist ja schon fertig. Ne? Also das heißt, die Fliege, die Sie gescannt haben, die kann das ja alles, was Sie simulieren wollen. Ja? Das heißt, das hat im Prinzip, das Fliegengehirn, so wie man es eingescannt hat, ist von einer absolut funktionalen Fliege. Ja? Erstmal, das heißt, es muss schon ein Korrelat geben, dass der Fliege ermöglicht, ihre Fliegendinge zu tun. Ja? Das heißt, und das, was wir annehmen, ist die Anzahl der Verknüpfungen. Ja, die kann ich zählen. Ja, die kann ich, also das kann man sich auch, das kann man sich auch mal anschauen. Das ist ein ganz großes Kuddelmuddel, wenn man dann mit Elektronenmikroskopie auf Nanometer-Ebene sich dieses Gehirn anschaut, dann sehen Sie von jeder Zelle die Abgrenzung, von jedem Fortsatz einer Nervenzelle, so Ausstülpungen, das sind diese Synapsen, über die Synapsen sprechen. Wie Synapsen sprechen verschiedene Nervenzellen miteinander. Ja? Und versuchen dann zum Beispiel, lassen wir es erstmal dabei. Über Synapsen sprechen verschiedene Nervenzellen miteinander. Und diese Synapsen können Sie dann pro Nervenzelle zählen, wie sie mit anderen Nervenzellen verbunden ist. Das heißt, nicht jede Nervenzelle hat nur eine Verbindung zu einer anderen Nervenzelle, sondern die können auch mehrere Verbindungen haben. Und dieses Gewicht, von dem wir sprechen, ist im Prinzip, wie wichtig ist der Input von einer Nervenzelle für die andere, also der Output von einer Nervenzelle als Input für die andere Nervenzelle. Das ist diese Verknüpfung. Und wenn ich da jetzt 7 Synapsen habe, kann ich dem den Wert 7 geben. Wenn ich da eine Synapse habe, habe ich dann den Wert 1. Wenn ich keine Synapse habe, habe ich den Wert 0. Jetzt kann ich
Also
mir
die
aber.
Synapsen sind sozusagen die Verbindungen zwischen den Nervenzellen.
Genau.
Und man misst dann, wie viele man davon sieht. Und das wäre dann übertragen auf ein neuronales Netz, was wir in der KI-Welt haben, das dann einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit dort ja, als Gewicht festlegt, oder?
Wahrscheinlichkeit, das wäre das Korrelat für das Gewicht an sich. Na, das ist das Korrelat für das Gewicht an sich. Wie verschiedene künstliche Nervenzellen miteinander verbunden sind. Ja. Das wäre jetzt die Anzahl der Synapsen. Ja, und zum Beispiel eine starke Verbindung hätte ein großes Gewicht und eine schwache Verbindung hätte ein kleines Gewicht. Das können Sie sich so vorstellen, mit einer Nervenzelle, die zum Beispiel ihren Kampfreflex oder ihren Fluchtreflex auslöst. Ne? Wenn Sie jetzt eine Fluchtreflex-Nervenzelle hätten, mit einem großen Gewicht, zum Beispiel wäre das eine Verbindung mit einer Löwenerkenn-Nervenzelle, ja, wenn da jetzt rauskommt, ich stehe vor einem Löwen, da habe ich da ein großes Gewicht, weil ein Löwe macht mir Angst, deswegen sollte die Fluchtnervenzelle jetzt sagen, lauf weg. Und jetzt habe ich da einen Hasen, ja, der hat vielleicht ein sehr kleines Gewicht, weil dieser Hase macht mir ja nicht viel Angst. Ja, das heißt, wenn da ein Hase ist, habe ich ein kleines Gewicht. Und dass ich dann fliehe, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt aber 10.000 Hasen habe, die auf mich zukommen, ja, 10.000 mal ein kleines Gewicht ist trotzdem viel, werde ich vielleicht trotzdem das Weite suchen. Herr Lutz, Sie haben eine weitere Frage.
Genau, ich wollte jetzt nicht derjenige sein, der hier die ganze Zeit Fragen stellt, aber
Nur zu, nur zu.
ich finde das Thema wirklich sehr, sehr interessant. Das heißt, die Anzahl der Verknüpfungen zwischen den Neuronen, die wird quasi abgebildet, übersetzt auf die Wichtigkeit der Gewichte. Kann man das so sagen in einer relativ vereinfachten Sprache?
Genau, so eine Approximierung, da gibt es natürlich noch mehr, also die wahre Neurobiologie ist viel komplexer, viel, viel, viel komplexer, aber das ist, sag ich mal, wie man so schön sagt, eine First-Order-Approximation. Da kommen sie eigentlich schon mal relativ weit. Da kommen sie schon mal relativ weit. Ja, und so haben sich auch ganz viele das früher auch gedacht, dass man so rangehen kann. Also in den 40er, 50er Jahren haben sie ja damit angefangen, genau sich zu überlegen, wie kann ich so eine richtige Nervenzelle künstlich abbilden? Ja, und da ging es eben auch zwischen, wie kann ich diesen Input abbilden? Weil man wusste schon damals, Nervenzellen können relativ verschiedene Eingänge haben. Ja, manche sind wichtiger als andere. Anscheinend, aber haben nur einen Ausgang. Ja? Und dieser Ausgang kann dann wieder auf verschiedene Nervenzellen weitergegeben werden. Aber das wusste man schon relativ früh, ja? Wie die große Orientierung ist. Und dann tasten wir uns immer weiter und weiter und weiter heran, bis wir näher an ein echtes neuronales Netz kommen. Ja? Weil inzwischen die echten neuronalen Netze und das, was wir jetzt im Computer haben, die werden ja immer unterschiedlicher, weil wir uns auf verschiedenen Architekturen bewegen. Das eine, was in der Biologie funktioniert, ja, das ist ja alles parallel und jede Nervenzelle ist ja im Prinzip läuft unabhängig in Anführungszeichen voneinander, im Sinne von Prozessierung. Ich muss nicht warten. Die ganze Zeit, jede Nervenzelle in Ihrem Kopf ist gleichzeitig aktiv. Das ist ja in einem Rechner mit einer Von-Neumann-Architektur, so wie jetzt wir Computer bauen, nicht genau das gleiche Korrelat, wie es in der Biologie in Wirklichkeit ist. Deswegen funktionieren auch manche Sachen, die wir im Computer haben, anders, aber effizienter oder bilden aber nicht mehr die Biologie ab. Na, wir haben so eine Art Koevolution hier. Ja.
Ich würde vielleicht noch einen Gedanken dazu beisteuern, wenn wir sozusagen zu der Frage nach diesen Gewichten, die da ja irgendwie sehr grob geschätzt werden. Aber mein Gefühl ist, dass es gibt ja bei den künstlichen neuronalen Netzen auch die Möglichkeit, so sehr kleine Modelle runterzuladen für den heimischen Computer. Das sind dann Modelle, die sehr stark quantisiert sind. Also die Gewichte sind also nur noch sehr grob gespeichert. Im Extremfall gibt es Modelle mit 1,58 Bit. Das heißt, die haben nur noch drei Werte pro Verbindung, nämlich minus 1, 0 und 1. Und diese 1,58 ist dann der Zweierlogarithmus von 3. Deswegen kommt diese komische Zahl zustande. Aber das zeigt, dass man, wenn man sozusagen dieses Fliegengehirn gescannt hat, dann reicht es wahrscheinlich schon mehr oder weniger zu wissen, da ist eine Verbindung und da ist keine. Und man braucht gar nicht mehr die Details, wie stark diese Information von einem Neuron zum anderen weitergeleitet wird, sondern man braucht im Wesentlichen, ist da eine Verbindung oder ist da keine. Und deswegen ist das für mich nicht so ganz überraschend, dass das funktioniert, ohne dass man das im Detail messen kann, wie stark diese Verbindung ist.
Die Zahl möglicher Verbindungen, das müsste ja wahrscheinlich gegen unendlich gehen, je größer so ein Gehirn wird, also je größer die Zahl der entsprechenden Zellen ist. Oder? Das müsste ja also so ein klassisches Klickenproblem eigentlich sein.
Ja, es ist, bei Menschen ist es sehr groß. Also der Mensch hat ja irgendwie diese 80 oder 100 Milliarden Gehirnzellen, hat aber 10 hoch 14, glaube ich, Synapsen in der Größenordnung. Also sind in Größenordnung 10.000 Verknüpfungen pro Neuron. Also schon eine ganze Menge. Natürlich würde es theoretisch noch, könnte es noch viel, 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 viel mehr geben. Also noch viele Größenordnungen mehr wären möglich. Aber es ist trotzdem schon eine enorm große Zahl im Verhältnis zu der Zahl der Nervenzellen.
Ja, spannend soweit. Wollen wir bei den Themen noch ein bisschen bleiben? Es waren jetzt einige Fragen auch da von Christian Trutz. Wenn noch jemand anderes was diskutieren möchte, dazu gerne jetzt. Ansonsten, wir könnten auch mal das Thema Edge-Modelle vielleicht noch ein bisschen tiefer legen. Das ist ja auch gerade schon ein bisschen angesprochen worden. Beziehungsweise die Quantisierung von, oder habe ich es richtig, Quantifizierung von KI-Modellen mal ein bisschen diskutieren. Ich habe jetzt von Florian Garbitsch mitgenommen, dass man das runterbricht auf drei mögliche Optionen, die es dann noch gibt bei einem Gewicht, dass es dann da ist, nicht da ist oder negativ ist. Was passiert denn bei Quantisierung im Vergleich zu einem umfassenden normalen Modell?
Na, grundsätzlich wird es immer schlechter. Also man verliert immer Genauigkeit. Also wenn ich das in der Regel, wenn diese großen KI-Firmen Modelle trainieren, also irgendwie jetzt GPT-4, 5 und so weiter irgendwie basteln, dann trainieren die das erstmal in der Regel mit einer hohen Genauigkeit auf einer mörderisch großen Hardware-Plattform, die eben fürchterlich viel Speicher hat und fürchterlich viele Grafikkarten, die alle eng miteinander verzahnt arbeiten. Und diese Modelle sind dann sozusagen der Maßstab, das ist sozusagen das Beste, was möglich ist. Jetzt wollen die das aber an ihre Kunden verkaufen und für Dollars pro Token oder Dollar pro Million Token verkaufen. Und dann sind diese ganz, ganz großen Modelle eben nicht wirtschaftlich zu betreiben. Deswegen werden von diesen ganz großen Modellen dann immer geschrumpfte Versionen gebaut. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Einmal das sogenannte Destillieren, also man trainiert ein kleineres Modell mit weniger Parametern darauf, sich genauso zu verhalten wie das große Modell. Und die zweite gängige Methode ist eben das Quantisieren. Das heißt, man rundet einfach die Gewichte so, dass wenn sie vorher 8 Bit gebraucht haben, dass sie dann nur noch 4 oder 2 oder gar 1,58 brauchen. Ja. Aber das schlägt sich eben alles in der Genauigkeit nieder. Also die Modelle waren dann immer ein bisschen schlechter in der Qualität.
Das Thema Distillieren, da gab es ja vor ein paar Tagen eine Meldung des Anthropic, glaube ich, die chinesischen Betreiber erwischt hätte oder Entwickler von solchen Modellen erwischt hätte, dass man massiv versucht hat, einfach von Claude die Verhaltensweisen des Modells abzukupfern und das auszutesten. Ist das Destillieren gewesen oder ist das was anderes?
Genau, das ist Destillieren. Das passiert eigentlich seit es die ersten Large Language Models gibt, seit dem ersten ChatGPT wird das gemacht. Also auch die ersten Open Source Modelle waren destillierte Varianten von dem ChatGPT. Und das zeigt sich dann zum Beispiel oft darin, wenn man diese chinesischen Modelle fragt, wer bist du denn? Dann sagen die, ich bin Claude 4.3 oder so. Also das geht also so weit, dass das Modell sich sozusagen als das Modell vorstellt, von dem es abgekupfert wurde. Und das erreicht man eben technisch dadurch, dass man das so anstelle eines großen, einer gigantischen Menge Text, wo man es drauf trainiert, trainiert man es einfach darauf, dass es sich auf jede beliebige Eingabe genau so verhält, wie das andere Modell, also das gleiche Token produziert.
Ja, jetzt haben wir in der Runde André Rieu auch mit dabei, der regelmäßig auch bei uns mitdiskutiert. Ja, möchtest du vielleicht schon dich zu Wort melden? Oder?
Ja, ich wollte was sagen, aber hört man mich?
Ja, sehr gut.
Ah, okay, weil ich komme mir mit diesen neuen Buttons bei mir nicht klar. Ich habe eine Frage zu diesem Autoforschungsprogramm, was der Karpathy gemacht hat und was jetzt der Florian Gallwitz auch gemacht hat. Und zwar, wird daraus ein Paper entstehen? Das wird mich entstehen. Und wie würde man dann kennzeichnen, dass man mit einem dass der Open Claw Agent eigentlich geforscht hat?
Also in meinem Fall jetzt nicht, weil sozusagen das, was ich gemacht habe, das Problem mit dieser, zum Beispiel mit dieser Addition, ist ja schon, haben andere schon vor mir bessere Ergebnisse gekriegt. Wenn ich jetzt ein dramatisch besseres Ergebnis gekriegt hätte als jeder andere, dann hätte ich natürlich drüber nachdenken können, da ein Paper draus zu machen. Ich glaube, da hätte ich mich auch nicht geschämt, dann zuzugeben, dass die Experimente von OpenClaw durchgeführt worden sind. Also das ist, glaube ich, unproblematisch. Ich glaube, das wird der Normalfall sein in Zukunft.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich habe nur noch keinen Paper gesehen und ich glaube, der Karpathy selber, der schreibt ja auch da kein Paper, sondern optimiert einfach seine eigene Version. Aber ich denke auch, das würde man angeben und dann ist das ganze Forschungsdesign ist ja human-made und die ganze Orchestrierung ist ja human-made und man müsste dann genau im Paper beschreiben, was sind die Anteile vom Agenten und was sind die eigenen Anteile. Und schon passt es, als ob man mit einem anderen Wissenschaftler zusammengearbeitet hätte.
Ja, im Prinzip haben Sie ja eine Methode. Ne? Sie würden ja in Ihrem Paper sagen, wie Sie zu diesen Forschungsergebnissen kommen. Genauso wie ich jetzt den Taschenrechner benutzt habe, um schwierige Zahlen auszurechnen, habe ich jetzt den Agenten benutzt, um eben gewisse Sachen zu iterieren. Also wenn man das dementsprechend deklariert, so bin ich zu diesen Forschungsergebnissen gekommen, ist das ja extrem valide. Es geht in der Forschung ja immer darum, Dinge zu reproduzieren und transparent darzulegen, wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin. Und dann ist es natürlich extrem valide. Wenn ein Bot sich 200 Stunden über die besten Hyperparameter zum Beispiel Gedanken gemacht hat, oder was auch immer. Also das ist, aus meiner Sicht ist es immer noch valides Forschen.
Ja, also wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Mich hätte nur das Paper konkret interessiert, aber wenn Florian keins schreibt, dann kann ich es auch nicht lesen.
Vielleicht lasse ich OpenClaw eins schreiben. Nee.
Ja, das Florian Gallwitz hat ja vor einigen Tagen auch ein Posting auf X losgelassen, wo er geschrieben hat, dass, glaube ich, das gesamte Forschungs- und Publikationswesen eigentlich nicht mehr das ist, was es mal war oder nicht so weitergehen kann, aber irgendwie keiner drauf reagiert. Möchtest du das vielleicht nochmal erläutern, was damit gemeint war?
Naja, ich meine, das ist ja irgendwie offensichtlich. Also wenn man so automatisierte Forschung machen kann, und ich meine, das ist jetzt alles ja in den Kinderschuhen. Ich habe jetzt nur das Ding auf meinem Mac Mini laufen lassen und der Karpathy hat, glaube ich, eine einzige Nvidia-Grafikkarte genommen für seine Experimente. Aber wenn man das Ganze ein bisschen hochskaliert und ein bisschen weiterdenkt, dann hat man sozusagen, kann man innerhalb von, gerade wenn man noch einen Austausch hat zwischen verschiedenen Modellen vielleicht, also sowas wie Moldbook, aber für Forschung, also sowas wie quasi eine Forschungsaustauschplattform, die dann nur noch von KI-Agenten genutzt wird. Und dann ist man ja bei einer Schlagzahl von einer Veröffentlichung pro Minute oder pro Sekunde oder so angekommen, wo die anderen dann jeweils drauf aufbauen können. Und wenn man so ein klassisches wissenschaftliches Journal publiziert, dann ist man ja so eigentlich ganz froh meistens, wenn es in 12 Monaten über die Bühne gegangen ist. Oft sind es dann auch 18 Monate. Also das passt überhaupt nicht zusammen vom Takt her. Man sieht es ja jetzt schon an den, das ist ja ein Riesenproblem im Moment mit den Large Language Models. Es gibt immer mal wieder wissenschaftliche Veröffentlichungen über Large Language Models, die dann tatsächlich das Peer Review durchlaufen haben und in irgendeiner wissenschaftlichen Fachzeitschrift erscheinen und die dann in der Presse die Schwächen von Large Language Models thematisieren, die dann in diesen Papers gezeigt wurden. Wenn man die Papers dann aufschlägt, dann sieht man, es geht ja um ChatGPT 3.5 oder 4, also um drei Sachen, die seit 3 Jahren eigentlich veraltet sind. Also die, man kriegt ein vollständig falsches Bild von den Möglichkeiten dieser Modelle, wenn man sich auf peer-reviewed Veröffentlichungen bezieht. Also das ist einfach nur komplett veraltet. Daraus
kommt im Prinzip, ChatGPT 4.0 hat die und die Fehler, die wir alle kennen, die aber in der neuesten Version schon längst abgestellt sind. Oder wie?
Genau, ja. Also ganz da werden wird oft behauptet, irgendwas, Large Language Models könnten irgendetwas prinzipiell nicht oder es hätte sich irgendeine Schwäche gezeigt oder irgendwas hätten die, was sozusagen in der wissenschaftlichen Diskussion schon längst seit 2 Jahren durch ist. Also das ist einfach die Entwicklung, diese, und wir sind ja jetzt tatsächlich exponentiell im gewissen Sinne, wenn man Maßstäbe nimmt, wie die Dauer der Task, die man automatisch durchführen lassen kann, dann ist das ja sogar leicht super exponentiell im Moment. Und wenn man dagegen dieses Jahrzehnte alte Peer-Review-System anschaut, wo man in 18 Monaten und gegen Zahlung eines 4- bis 5-stelligen Dollarbetrages dann irgendwann einen Herausgeber dazu bringt, das PDF ins Netz zu stellen, das sind Welten auseinander, das ist einfach vollkommen irrsinnig, wenn man das vergleicht.
Ja, genau. Das ist ja lustig, das passt eigentlich zu dem, was dann...
eigentlich auch schon geändert, weil wir haben ja jetzt diese ArcSIF und also ganz speziell für die KI-Forschung ist ja schon seit mehreren Jahren, dass man seine ersten Versionen dort hochlädt und die Entscheidung, ob das gelesen wird...
Das ist ein Preprint-Portal, oder?
Ganz genau, ja, so ein Preprint-Portal. Die Entscheidung, ob das viral geht oder ob das viele lesen, die wird auf X getroffen, dort, wo man es teilt, und wenn es 5000 Leute kommentieren, dann wird man das einfach lesen müssen, völlig unabhängig, ob es peer-reviewed ist oder nicht. Also ich schaue da schon gar nicht mehr drauf bei den ganzen LLM-Papern, ob das peer-reviewed ist oder nicht, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht.
Ja, Andreas Kiss, wir haben ja kürzlich mal, also uns getroffen, glaube ich, über Open Access gesprochen und was da eigentlich nötig wäre und wie langsam teilweise die Forschungslandschaft da ist. Wie siehst du das?
Ambivalent, weil immer noch gute, überlegte, validierte Forschung halt einfach Zeit braucht, also um wirklich belastbare Ergebnisse zu machen, die halt mehrfach überprüft worden sind und auch schon damals und jetzt auch noch manche Claims gezogen werden, obwohl die Daten diese nicht supporten und sowas muss halt dementsprechend, also damals gab es halt einen Menschen, ja, vor allem bei guten Journals, ja, alle Journals haben auch nicht die gleiche Qualität an im Peer Review, auch vom Editor her. Ich habe sehr gute und wissenschaftlichen Diskurs miterlebt in dem Prozess. Ich habe aber auch relativ miesen Umgang gesehen, auch bei eigentlich sehr hoch angesehenen Journals, wo man dann auch nicht sagen kann, gut, bei dem einen brauchst du publizieren, bei dem anderen nicht. Ich sehe das sehr ambivalent, auch im Sinne, auch für den Doktoranden oder für den, der sich in diesem Feld erstmal zurechtfinden muss, was passiert in der wissenschaftlichen Landschaft, was ist gerade aktuell, wo stehen wir denn überhaupt, was ist denn gerade etwas, wo wir nichts wissen und was relevant ist, ja. Weil Paper kann ich jederzeit massenhaft jetzt auch mit diesen Auto-Research oder wie auch immer produzieren. Die Frage ist, was ist das alles für eine Sie brauchen ja irgendwo einen Filter, ne? Was ist denn relevant? Einfach, und die Frage ist, alles, was relevant ist, ist das, was auf X geliked wird? Oder ist Relevanz, was das Feld voranbringt? Oder ist es Survival of the Fittest? Ich meine, die Frage ist, das jetzige System ist krank, das wissen wir alle, das wissen wir auch schon seit Jahrzehnten. Die Frage ist, wie entwickeln wir das weiter? Und so, dass es auch kondensierbar bleibt.
Also für den Menschen überschaubar, genau. Und aufs Wichtigste reduziert. Das ist natürlich auch eine Sache, wo wahrscheinlich viele jetzt hier gleich auch dran denken, wie könnte die KI-Lösung dafür aussehen? Einerseits für Übersichtsarbeiten, wo dann wirklich auch gewisse Relevanzkriterien reinkommen. Andererseits auch für den Peer-Review von vielleicht modernen Journals, die dann auch den, sagen wir mal, Maschinen oder maschinellen Wissenschaftler einsetzen, also ein KI-Modell, wie wir es jetzt vielleicht ja, Florian Galwitz oder von Capasi gesehen haben, das dann halt vielleicht darauf spezialisiert ist, solche Arbeiten, solche Paper zu reviewen und da schon mal das Gröbste irgendwo auch anzusprechen. Aber
Ich
ja.
hätte noch, vielleicht noch ein grundsätzlicheres Problem. Also klar, das Publikationswesen ist, glaube ich, nur ein Teilaspekt. Aber wenn man sich diese Entwicklung im Moment anschaut, sieht man halt, dass die Leistungsfähigkeit dieser Modelle dramatisch zunimmt über die Zeit. Also was heute möglich ist, war im Dezember noch nicht möglich. Und vor 3 Jahren hätte ich jeden für verrückt erklärt, der behauptet, dass das möglich ist. Das Problem ist, hätte ich jetzt, wenn man sozusagen zum Beispiel jetzt einen Doktoranden auf ein bestimmtes Thema ansetzt und dann typischerweise braucht so ein Doktorand in der Informatik 4, 5 Jahre, bis er seine Doktorarbeit fertig geschrieben hat. Also nehmen wir mal optimistisch an, er schafft es in 4 Jahren. Das wäre also im Jahr 2030. Und im Jahr 2030 sind nach aktuellen, wenn man sozusagen das fortschreibt, wie im Moment die Entwicklung ist von den Modellen, da kann man da schon, glaube ich, schon jahrelange Tasks vollautomatisch von diesen Modellen abarbeiten lassen mit einer vernünftigen Zuverlässigkeit. Also jahrelang im Sinne von das, wo ein Mensch jahrelang dran arbeiten würde, geht sozusagen dann mit einem Prompt an einem Nachmittag. Und ich glaube, das ist ein bisschen frustrierend, wenn man sich jetzt so auf den Weg macht, Forscher zu werden. Und man stellt dann fest, naja, das, wo ich die ersten 5 Monate dran gearbeitet habe, unter Einsatz der modernsten KI, kann ich nach 6 Monaten in 5 Minuten machen mit der dann modernsten KI. Also das ist irgendwie so ein ganz ungesundes Rennen, das man nicht gewinnen kann. Das fühlt sich, glaube ich, irgendwie.
Also wie läuft das jetzt eigentlich, wenn jemand ja, angehender Doktorand zu einem potenziellen Doktorvater jetzt in der Informatik geht und sagt, ich möchte eine Arbeit schreiben und dann redet man drüber und weiß eigentlich schon, okay, die Arbeit wird schon, während die Arbeit läuft, an dieser Arbeit veraltet sein.
Ich denke, so ist es.
Also man müsste ja eigentlich drüber reden, in einem hohen Takt jetzt Paper rauszubringen, aber zu sagen, ja, wenn so und so viele erfolgreiche Paper da sind, dann ist irgendwann mal das soweit, dass man die Promotion abschließen kann, oder wie soll das laufen?
Ich denke, das Problem ist tatsächlich, dass man die meisten machen im Moment noch so weiter wie bisher. Also ich glaube, kaum jemand, der Doktoranden einstellt oder auch wenn neue Studiengänge entworfen werden und alles, was so in der Hochschule passiert, das ignoriert ja so ein bisschen, was im Moment in dem Bereich passiert. Also man geht eigentlich von der statischen Welt aus und man identifiziert dann irgendein Problem und da soll der Doktorand bitte schön ein paar Jahre lang dran arbeiten und dann schreibt er seine Doktorarbeit zusammen. Aber dass parallel diese exponentielle Entwicklung gerade abläuft, und es ist doch eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das alles vollkommen obsolet ist, was der gemacht hat. Gut, der Doktorand hat was dabei gelernt vielleicht, und das ist ja immer, das ist eben kein das Ziel einer Promotion. In der Regel geht es ja nicht wirklich um den Output, sondern um das Erlernen der wissenschaftlichen Beschäftigung mit irgendwelchen Fragen. Trotzdem ist das, glaube ich, höchst frustrierend. Also ich möchte ungern aktuell in der Position sein, eine Doktorarbeit zu beginnen.
Aber es ist ja im Endeffekt, dass das wissenschaftliche Arbeiten sich doch gerade fundamental verändert. Also, wie gesagt, so gefühlt ähnlich wie die Softwarewelt da vor 1,5 Jahren stand. Man hat mir gesehen, da kommt jetzt irgendwas, was sich irgendwie so Vibe-Coding nennt. Ja, das ist alles Quatsch. Nur so die oberklugen KI-Leugner, die es halt damals auch schon gab. Und plötzlich stellt man fest: Ups, alle drumherum und auch die größten Experten, sei es jetzt der Linux-Gründer oder sei es jetzt inzwischen Capasi auch, der irgendwie noch 2 Monate vorher gesagt hat, das ist alles noch 10 Jahre entfernt, sind plötzlich irgendwie bei 80 oder 100% KI-generierten Code unterwegs bei dem, was sie schreiben.
Ich meine, wenn wir nochmal auf den Gedanken kommen vom Herrn Kollegen, wo ich komplett mitgehe, ne? Ich meine, ein Doktortitel ist ist im Prinzip die Bestätigung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten. Ich gebe jemandem ein Problem und dieses Problem soll in einem gewissen Zeitraum adressiert sein. Und ich denke auch mit diesem vollständig generierten Code, wenn ich jetzt dieses neue Tool habe, ja, wenn ich mir mal überlege, mit was ich auch in meiner Doktorarbeit oder wahrscheinlich der Herr Kollege auch, mit was wir beschäftigt waren, ob wir mit, da waren wir teilweise nicht damit beschäftigt, die eigentliche Fragestellung zu beantworten, sondern experimentelle technische Details zu lösen, die uns so lange aufgehalten haben, um eben das Experiment zu tun, das uns in der Fragestellung einfach weiterbringt. Das heißt, wenn wir uns sehen, wenn wir versuchen, mal das positiv zu sehen, im optimistischen Sinne, haben Doktoranden jetzt im Prinzip auch Doktorierende eine Möglichkeit, diese auf einem High Level unterwegs zu sein, auf diesem Critical Thinking Pfad, auf dem, was Forschung ausmacht, wie interpretiere ich das, wie gehe ich weiter, bringt es mich das, kann ich das Problem besser lösen und zusammen eben mit der KI gewisse Sachen technisch lösen, um da weiter voranzukommen, dass der Pace ein ganz anderer ist. Gehe ich vollkommen mit und ich glaube, ein hoher Pace macht es teilweise echt nicht einfach für die, die eben jetzt doktorieren, sich zurückzunehmen, zu überlegen, was bedeutet das, und das ist auch anstrengend. Ja, das ist eigentlich das Anstrengende, finde ich, am Forscher sein, sich zu überlegen, okay, was bedeutet das? Wie gehe ich weiter? Wie kann ich diese Erkenntnisse in diesen Gesamtkomplex an Wissen oder Forschung einbetten? Teilweise eher den relevanteren Aspekt sehe, aber natürlich auch sehr anstrengend für einen Doktoranden, Doktorandin sehr anstrengenden Aspekt sehe.
Ja, also das heißt auf jeden Fall viele Veränderungen, aktuell nicht so einfach, was im Bildungs- und Forschungsbereich passiert. Wir haben ja letztes Mal schon das Thema Bildung diskutiert gehabt und einen Punkt möchte ich doch nochmal jetzt rausgreifen, der auch in den letzten Tagen neu gekommen ist. Es gab von Anthropic eine Studie, wo man gemessen hat, in welchen Bereichen schon Automatisierungen stattfinden, in welchen Branchen, Berufsbereichen und in welchen man auch nochmal Potenziale sieht für größere Automatisierungen. Das will ich einfach ein bisschen auch nachschieben nach unserer letzten Diskussion, weil es, glaube ich, ja auch die Runde gemacht hat und durchaus auch zeigt, wo könnte der Trend hingehen. Und ja, vieles ist jetzt vielleicht nicht ganz überraschend, weil wir das schon irgendwo auch gesehen haben in der Praxis. Aber was hier einfach in dieser Grafik, ich versuche es dann auch gleich nochmal zu teilen, ganz oben steht, war das Thema Management, Business Finance, Computer und Mathematik, Architektur, Engineering, also genau diese Bereiche, wo wir gerade auch schon ein bisschen auch waren, Lebens- und Sozialwissenschaften, wobei das ein bisschen abgeschwächter hier steht schon, ja, Recht, Legal und Kunst und Medien, sowie halt generelle Bürotätigkeiten. Also sehr vieles, was da sehr stark betroffen ist, aber so, ja, Handarbeiten, Installationen, Reparaturen, Aufbau von Gebäuden, Ähnlichem, das ist noch relativ wenig automatisierbar, auch so Maintenance-Arbeiten, die irgendwo auf, ja, nicht digitale Dinge sich beziehen. Logisch, das wird natürlich irgendwann später vielleicht mit humanoiden Robotern oder anderen Robotern kommen. Aber trotzdem, ich fand das eine sehr spannende Studie und würde einfach mal in die Runde fragen, ob da jemand auch eine Einschätzung zu hat.
Also ich habe es noch nicht gelesen.
Ich meine, wenn man sich mal überlegt, was für Aufgaben in Zukunft wegfallen. Ich denke, in gewissen Tätigkeiten sind wir ja schon relativ weit, weil sich Daten übertragen in Excel-Listen beispielsweise. Ne? Also so klassische Sachbearbeiter-Jobs, die werden in den nächsten 10 Jahren, denke ich, durchaus nicht mehr das Berufsbild so haben oder die Aufgabenbeschreibung so haben, die sie jetzt haben. Aufgaben, die automatisiert werden können, auch wenn Sie mal überlegen, Richtung Lebenswissenschaften oder Medizin, was werden da für Aufgaben wegfallen oder hoffentlich wegfallen? Ja, Pflegekräfte sind mit einem Großteil ihrer Arbeitszeit damit beschäftigt, Sachen zu dokumentieren, Sachen anzukreuzen, Berichte zu schreiben, Berichte zu verfassen, genauso wie Ärzte, Ärztinnen, Arztbriefe, Dinge zu tun, für die sie eigentlich sich auch für den Berufsstand gar nicht entschieden haben. Ja? Genauso wie Juristen recherchieren, in welchem Gesetz was genau steht. Die sind eher Juristen, weil sie eher überlegen wollen, wie interpretiere ich das Gesetz, wie hat es der Gesetzgeber gemeint, wie passt es moralisch in den gesamten Kontext, wie kann ich Fälle auslegen. Aber diese ganzen, ich sage mal in Anführungszeichen, nervigen Aufgaben nebenher, die mich von der eigentlichen Arbeit fernhalten, die werden hoffentlich in Zukunft reduziert werden, damit eben zum Beispiel Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte mehr Zeit für die Aufgaben haben, für die sie eigentlich diesen Beruf ergriffen haben, und zwar die Arbeit am Menschen in dem Fall. Und wir haben da eine Chance, wir haben da eine gewisse Chance, aber die wir hoffentlich gut nutzen können. Denn der Nachteil ist natürlich mit allen diesen ganzen technologischen Erleichterungen, wenn man sich das mal so anschaut, wo es uns eigentlich viel besser geht als noch vor 10 Jahren, mit so viel Technologie, die wir haben, und wie viel Burnout jetzt psychologische Probleme jetzt noch damit dazugekommen ist, weil wir eben so eine hochgetaktete Gesellschaft haben, ist die Frage, ob eben dann das alles in einer Arbeitserleichterung mündet, dass der technologische Fortschritt den Menschen mehr Freiheit gibt oder eben den Pace noch höher setzt und diese Probleme noch verschärft. Also da bin ich gespannt, was die Zukunft bringt.
Ja, also es kam ja, glaube ich, gerade letzten Tage auch was raus, was in diese Richtung ging, dass man das zumindest bei der Nutzung jetzt gesehen hat, dass die intensiv auf KI-Agenten und KI-Modelle bei der Arbeit zurückgreifen, dass die eigentlich nicht weniger arbeiten durch diese Beschleunigung, sondern eigentlich noch mehr. Ich meine, viele Softwareentwickler, da sieht man es ja auch gerade, die sehen jetzt zum ersten Mal die Chance, all diese Dinge, die irgendwo auf dem Backlog irgendwo lagen, wo man gesagt hat, das will man unbedingt mal machen, aber hat es immer irgendwie aufgeschoben, dass man das jetzt endlich angeht. Und das ist ja auch in einer gewissen Weise ein sehr schneller Zyklus an positiver Bestätigung, wenn man es schafft, relativ schnell dann was zu basteln, was dann auch funktioniert, zumindest als Prototyp. Kann natürlich immer wieder dann auch katastrophal sein, wenn dann das mit die ersten Bugs aufwirft und die dann irgendwie auch schwer rauszukriegen sind. Aber das ist ein Phänomen. Ja, wo führt das am Ende hin? Manchmal scheint es ja so, als würden Dinge ersetzt werden, aber eigentlich führt es dazu, dass sie noch viel mehr nachgefragt werden, wenn sie einfach günstiger werden, wenn sie einfach maschinell oder automatisierter ablaufen können. Und in dem Zusammenhang finde ich auch ganz interessant, es gab jetzt einen Report von Gartner, die eigentlich regelmäßig auch dadurch bekannt sind, dass sie bestimmte Softwareprodukte in Quadranten bringen und dann sagen, okay, die sind da führend am Markt oder nicht führend am Markt, aber in dem Fall. Ich habe es jetzt auch mal hier in diese, ja, zu den angepinnten Posts mitgepackt. Da ging es jetzt darum, ob Jobs durch KI ersetzt werden, dass es eine Jobapokalypse gibt, wie das manche behaupten, oder ob das vielleicht in eine andere Richtung geht. Und Gartner ja, hat hier quasi dargestellt in dem Graphen, dass die ersten Jahre, die jetzt noch kommen werden, dazu führen werden, dass wir wahrscheinlich erstmal mehr Jobs verlieren werden, die einfach durch Automatisierung wegfallen, aber es dann so ab 2029 so einen Break-Even-Punkt gibt, wo mehr Jobs durch KI entstehen als verloren gehen. Ja, das wäre eine spannende Perspektive. Sehen wir schon erste Anzeichen dafür, dass das da noch mehr Jobs entstehen? Also ich glaube auch am Markt der Softwareingenieure hat sich das jetzt inzwischen so ein bisschen gedreht, dass man so eine Talsohle erreicht hat. Oder sehe ich das falsch?
Also was ist relativ schwierig zu beurteilen, glaube ich, weil durch die Corona-Zeit Ich glaube, so einen gewissen Nachholbedarf, und es ist jetzt im Moment immer, wenn man sich so die Zahl der Stellenanzeigen und so weiter anschaut, diese ganzen Studien leiden so ein bisschen drunter, dass das die Jahre davor auch schon stark gestört sind. Also man kann, es nicht irgendwie so ein kontinuierlicher Trend, der jetzt irgendwie dann nach oben oder unten abknickt, sondern das Ganze ist sowieso schon ein bisschen in Unruhe gewesen. Aber mein Gefühl ist, dass das diese Gartner-Studie, ich weiß jetzt nicht, was die für eine Methodik verwendet haben, ob die eine Glaskugel haben, eine speziell geschliffene, die das vorausgesagt hat. Aber für mich ist immer noch das Grundproblem, wenn ich halt so ein KI-Modell habe, wie jetzt mein OpenClaw, und wenn ich den so einstelle und wenn ich jetzt mehr Hardware einsetze und der kann jetzt, ich stelle den so ein, dass der zusätzliche Agenten spawnen kann, wenn er welche braucht, dass dann also je nach Belastung und je nach Thema 10, 20, 100, 10.000 KI-Bots gleichzeitig an einem Problem arbeiten und jeder von denen ist schlauer als ich, dann tue ich mir schwer, mir vorzustellen, dass immer noch so viele Leute gebraucht werden wie früher, um diesen einen, um den Schalter umzulegen, dass das Ding mal loslegen soll. Also die Frage ist, was diese ganzen, also sozusagen die Welt, von der Dario Amodei, von der CEO von Anthropic immer spricht, ist die The Country of Geniuses in a Data Center. Und er geht davon aus, dass wir das 2027 haben. Also ich kann mir 2027 sozusagen galaxisgehirngroße Bots, also so Einsteins zumindest, mieten für einen überschaubaren Betrag von ein paar hundert Euro im Monat oder so, und beliebig viele davon. Und ich tue mich schwer, mir vorzustellen, wie das jetzt den Arbeitsmarkt beleben soll. Also ich sehe doch eher den Trend, dass man versuchen würde, Leute rauszuschmeißen und das, deren Aufgabe zu automatisieren. Und wo diese zusätzliche Nachfrage dann herkommen soll, erschließt sich mir auch nicht.
Also es hat auf jeden Fall schon Sozialisten auf den Plan gerufen. Es gab ja jetzt, ich glaube, gestern ein Video von Bernie Sanders, der in den USA zumindest jetzt einer der exponiertesten Politiker ist und gesagt hat, er möchte Data Center eigentlich jetzt erstmal stoppen, also beziehungsweise keine neuen mehr zulassen, um das Ganze ein bisschen zu bremsen bei der KI-Entwicklung, weil er sich große Sorgen macht um verschiedenste Trends, die man gerade sieht, nicht nur diesen Trend, sondern auch verschiedene sicherheitsrelevante Trends. Ja, wie schätzen wir das ein?
Ich meine, das Problem ist, glaube ich, wieder mal der Pace, weil auch die Politik oder Leute halt nur noch reagieren können, nicht agieren. Es geht halt einfach viel zu schnell, um zu schauen, was heute undenkbar scheint, ist morgen auf einmal irgendwie machbar. Wir haben einen Breakthrough nach dem nächsten. Wir sind in einer extremen industriellen Revolution. Und es skaliert halt ziemlich schnell und es ist halt extrem demokratisiert. Jeder kann sich jetzt so ein OpenClaw auf dem Mac installieren und irgendwie laufen lassen, weiterentwickeln. Ich brauche kein teures Forschungsinstitut, um jetzt gewisse Sachen auszuprobieren, die einen gewissen Impact auch haben können. Also natürlich kann ich jetzt nicht zu Hause das nächste GPT-6 auf einmal bauen, zumindest heute noch nicht. Aber ich kann trotzdem gewisse Fortschritte erzeugen, was man auch immer wieder sieht, dass was Leute einfach zu Hause in der Lage sind zu basteln. Aber ich gehe vollkommen mit. Ich sehe nicht, wo die ganzen Jobs herkommen irgendwie sollen. Ich denke, vor allem KI-Markt, alles nach 27 ist, ich finde schon 27 ziemlich schwierig vorherzusagen, was da alles passieren soll. Aber auf 29, 30 zu projizieren, weiß ich nicht. Also das würde ich mit sehr, sehr, sehr viel Vorsicht Vorsicht interpretieren, diese ganzen Schätzungen.
Ja, und vielleicht auch zu dem, was der Bernie Sanders hat, er natürlich der hat mit dem Jatkowski gesprochen gehabt, und das ist ja derjenige, der seit 20 Jahren voraussagt, dass uns die KI alle umbringen wird, wenn sie erstmal schlauer ist als wir. Und entsprechend beunruhigt war er dann natürlich. Also sozusagen seine beiden Ängste sind einmal, dass die KI außer Kontrolle gerät und uns alle umbringt und natürlich auch die ganz pragmatische, das Problem mit den Jobs und seine Lösung, die er vorschlägt, ist jetzt wieder so ein Moratorium, dass alle jetzt erstmal keine neuen Rechenzentren bauen und so und alle schon erstmal alles auf Stopp gesetzt wird. Aber das ist natürlich praktisch nicht umsetzbar, weil gerade, ich meine, es wird auch sehr deutlich jetzt im Zusammenhang mit Iran, dass natürlich ein strategischer Wettlauf zwischen China und den USA und ich kann mir keine Welt vorstellen, wo sich China und USA darauf einigen, dieses ganze Thema jetzt erstmal on hold zu setzen.
Sehe ich genauso. Allein mit USA, China, Indien, Europa hat KI-technisch immer, wenn man sich jetzt mal auf LLMs konzentriert, wenig entgegenzusetzen. Ist immer noch ein Standortnachteil, dass wir eben diese Kompetenz so nicht in dem Ausmaß haben, mit den entsprechenden finanziellen Mitteln, wie USA mit Meta, Microsoft, OpenAI oder eben in China Alibaba und Tencent und Konsorten. Also, wir werden ganz viel aufzuholen haben.
Also es wäre ja eine Aufgabe, dass wenn man ein Moratorium möchte, müsste das ja wirklich international erstmal zwischen den verschiedenen Staaten vereinbart werden. Und dann müsste man das auch durchsetzen können. Und wenn wir jetzt inzwischen zu einem Stand kommen, wo man ja gewisse Modelle sogar schon lokal auf kleineren Settings umsetzen kann, beziehungsweise dass ja auch bestimmte vielleicht Bot-Netzwerke genutzt werden könnten, um die Rechenpower zu generieren, wird es ja schwierig sein, das faktisch irgendwo einzuschränken. Also es gibt zwar, ich habe gerade an das Buch The Coming Wave gedacht, von Mustafa Süleyman, das genau eigentlich so versucht, in diese Richtung zu lobbyieren und da dafür zu argumentieren, man müsste sich jetzt eigentlich irgendwo einigen, und das jetzt ist auch schon wieder eine gewisse Weile her, international koordinieren, das irgendwo einzubremsen. Aber also ich glaube, es ist faktisch nicht möglich und vielleicht ist der einzige Weg jetzt eben selber auch bei der Kontrolle von KI-Modellen wiederum auf KI zu setzen.
Diese Diskussion um so ein Moratorium, die hatten wir doch schon ganz am Anfang, kurz nach dem ChatGPT-Moment. Und bis jetzt ist ja eine ganze Menge passiert. Die Staaten haben sich festgelegt, wie sie vorgehen wollen. Die USA hat einen KI-Action-Plan rausgegeben, also die Trump-Regierung, wo ungefähr drin steht, alle Hürden, die sich auftun, werden wir staatlicherseits wegmachen und KI-Forschung geht volle Kraft voraus, eben weil man sich in der strategischen Konkurrenz mit China sieht. Diese Diskussion von Sanders, dass der das jetzt anregt, ist ja gut und schön, aber nie und nimmer wird das irgendeinen Impact haben. Und ich glaube auch gar nicht, dass es vernünftig ist, dass sowas einen Impact haben sollte. All diese Studien von Gartner oder anderen Ökonomen, niemand kann sagen, ob die neue Technologie schneller neue Jobs entstehen lassen wird, wie alte Jobs wegfallen werden. Man vermutet doch, dass es eher anders ist, dass es in der Übergangszeit erst viele andere bisherige Jobs wegfallen werden, eben durch die Automatisierung von Wissensarbeit, und dass neue Jobs, die wir uns heute noch vielleicht gar nicht vorstellen können, erst später entstehen. Also wir wissen doch, dass wir auf so eine Klippe zulaufen. Und wenn man das jetzt der Politik, also zum Beispiel Bernie Sanders, übergibt, natürlich sehen die, oh, das kann Riesenärger geben, wir wissen nicht, dass das gut ausgeht, also stoppen wir es. Eine andere Möglichkeit haben Politiker doch gar nicht, darauf zu reagieren, als zu stoppen. Und das würde ich für einen völlig falschen Angang halten. Ich finde das, was OpenAI macht und was OpenAI seit der ersten Stunde sagt, dass wir hier mit Neuland betreten und dass die einzige Art und Weise, wie die Diffusion in die Gesellschaft passieren kann, dass wir kleine Iterationsschritte machen und jede Iterationsschritt sofort allen zur Verfügung stellen, damit sich die Gesellschaft wieder anpassen kann, bis in 3 oder 6 Monaten die nächste Version entsteht. Und anders als dieses Aufsichtfahren ist es doch eigentlich gar nicht möglich, mit etwas so völlig Neuem umzugehen. Wenn das erstmal in eine politische Diskussion gerät, dann ist das doch fast der natürliche Zustand, dass man sagt, naja, wenn wir da ganz viele Arbeitslose in Deutschland haben könnten oder arbeitslose Akademiker und Einsteiger, die keinen Jobs mehr finden, weil die wegautomatisiert sind, dann machen wir es lieber nicht. Aber die Alternative ist ja nicht, dass wir es lieber nicht machen, weil dann werden unsere Unternehmen nicht mehr konkurrenzfähig sein mit den Unternehmen in USA und in China. Also wir haben doch gar keine Möglichkeit. Also ich bin total dankbar, dass Trump diesen Actionplan verabschiedet hat, wo es nämlich sagt, nee, die Chancen sind gigantisch. Klar, es gibt Risiken, aber die Leute, die darüber befinden, werden keine Berufspolitiker sein, wird nicht der Kongress sein und wird auch nicht wie noch unter Biden irgendein Staatssekretär sein, sondern das werden die KI-Unternehmen selber sein. Und ja, da an Anthropic geht damit sehr, sehr gut um. Ich meine, die haben sich von OpenAI ausgegründet, weil sie ihre Mission darin sehen, KI sicherer zu machen. Und die sind das Herz der KI-Sicherheitsforschung. Und das machen die Unternehmen selber. Kein externes Institut könnte das, was Anthropic macht. Und deswegen glaube ich, dass so, wie es jetzt ist, dass die Gesellschaft darüber diskutiert und Ökonomen Studien machen, aber dass man trotzdem mit der Technologie voranstürmt, halte ich für das Goldilocks-Szenario.
Das einzige Problem, was ich dabei sehe, also ich, ist einfach, was mich stört, ist, dass es private Unternehmen sind, die entscheiden, was für die Öffentlichkeit gut ist und was für die Öffentlichkeit nicht gut ist. Ich denke, und das macht jetzt gerade Deutschland mit der Hightech-Agenda Deutschland eigentlich mal so verkehrt, ist, dass Erkenntnisgewinne so darzustellen sind, dass alle davon was haben. Und dass jetzt die großen Riesen im Prinzip, also OpenAI ist alles andere als Open, und Sachen präsentieren, was wir jetzt einfach bekommen. Also wir sind jetzt nur das, was die uns sehen lassen wollen, was dahinter passiert und was sie gut machen, was sie nicht gut machen. Ich meine, OpenAI hat aus dem Dark Web keine Ahnung, wie viele hunderte Bücher runtergeladen, geklaut und genutzt, hat New York Times Artikel, das ganze Archiv rein investiert, ohne vorher zu fragen. Die Resultate rechtfertigen ja die Mittel nicht. Und dass man dann keine Handhabe darüber hat, sehe ich auch problematisch aus gesellschaftlicher Sicht. Dass was passiert und dass es vorangeht und dass dann Drive dahinter ist, da gehe ich vollkommen mit. Aber dass das in den Händen von wenigen privat und geführten Unternehmen sind, die auch gerade künstlich den Aktienmarkt aufblasen, das ist ein ganz eigenes Thema wieder für sich, wie viel Geld eigentlich diese KI generiert oder auch nicht generiert. Ich denke, dass da die Gesellschaft doch noch ein bisschen was mitzusprechen hat, wie das zu gehen hat.
Aber ja, die spannende Frage ist trotzdem, ob dieser Konflikt zwischen Regierung und Unternehmen läuft oder die Gesellschaft vielleicht doch nochmal auf einer anderen Ebene unterwegs ist. Ich will da ein Thema aufrufen, was auch jetzt die letzten Wochen hochgekocht ist, weil nämlich Anthropic und die amerikanische Regierung von Trump sich nicht einig geworden sind, inwiefern Claude, das Modell von Anthropic, in der Rüstung der USA beziehungsweise fürs Pentagon genutzt werden kann, um bestimmte Dinge zu tun, sei es jetzt autonome Waffensysteme oder sei es jetzt die Überwachung der Bevölkerung. Zumindest ist es das, was von Seiten von Anthropic kolportiert worden ist, von Seiten von OpenAI, die dann irgendwie am gleichen Tag, glaube ich, sogar noch öffentlich eingesprungen sind und gesagt haben, wir haben den Auftrag übernommen, Dankeschön. Aber wir halten uns natürlich an alle Gesetze. Das war schon sehr spannend, das war so ein klassischer Sam Altman-Post, wenn er irgendwas versaut hatte, da kam dann irgendwie x Zeilen lang eine Rechtfertigung, warum das eigentlich jetzt doch ginge und so weiter. Also sehr spannend, weil also letzten Endes, ich glaube nicht, dass es ohne Konflikt gelaufen ist und dann nur ein Missverständnis zwischen Anthropic und dem Pentagon war und OpenAI dann einfach richtig verstanden und gut ist, sondern da steckt, glaube ich, wesentlich mehr dahinter, nämlich die Tatsache, dass die Regierung in den USA und die Mehrheit der Republikaner durchaus bereit wäre oder auch schon Gesetzeslagen hat, die durchaus sehr, sehr weit in die bürgerlichen Freiheiten eingreifen und natürlich dann auch entsprechend eingesetzte KI-Software da einiges machen kann, was vielleicht moralisch kritisch ist, weil einfach die Gesetze auf einer anderen Grundlage entstanden sind, wo man nicht mit diesen technisch automatisierbaren Möglichkeiten gerechnet hat, dann auch die Daten von Bürgerinnen und Bürgern auch wirklich zu nutzen, um mehr Kontrolle zu haben, als es eigentlich eine Regierung haben sollte.
Genau, der Hintergrund ist ja, dass die Anthropic die gelten immer als die so ein bisschen versuchen, menschlich ihre KI als menschlich darzustellen und sie auch gut zu behandeln schon. Also die haben immer schon das Bestreben, falls sie doch irgendwie schon Bewusstsein haben sollte, dann soll sie sich einigermaßen wohlfühlen. Die haben dieses Soul-Dokument und die haben Constitutional AI erfunden, versuchen also diesem Claude-Modell so gewisse Grundwerte beizubringen. Aber diese Constitution von Anthropic ist natürlich nicht die Constitution der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist also irgendwie so ein Konflikt, der vom Pentagon schon thematisiert wurde. Wie kommen jetzt so ein private Firma eigentlich dazu, ein Wertefundament zu überlegen für das Modell, was dann vielleicht die Ziele auf der Landkarte auswählen soll für irgendwelche Tomahawk-Schläge. Also die Und es ist zwar dementiert worden, aber sozusagen ein Einzeitungsbericht über diesen Konflikt zwischen Pentagon und Anthropic, der hat irgendwie gesagt, naja, irgendeiner hat aus dem Pentagon hat dann diese Anthropic-Leute gefragt, ja, was ist denn, wenn jetzt irgendwie eine fürchterliche Rakete auf uns zufliegt und wir müssen sofort, nur Claude könnte uns retten, dürfen wir Claude dann einsetzen oder nicht? Dann soll der Amodell gesagt haben, ja, da müsst ihr uns erstmal anrufen oder so. Und das so, dass ich nehme an, das ist etwas überspitzt, aber so dieser Grundkonflikt. Also das Pentagon will natürlich die volle Kontrolle über diese Technologie haben und will nicht noch mit irgendwelchen KI-Forscher telefonieren müssen, wenn es um den Einsatz geht. Und OpenAI hat sich da wohl flexibler gezeigt. Ja.
Ja, aber das ist ja an der Stelle, also Anthropic wurde ja im Netz wie ein Held gefeiert. Also die bösen OpenAI, die jetzt doch diese Deals zur Überwachung der Bevölkerung machen und die guten Anthropic, die dann Einspruch haben. Aber es kann ja nun wirklich nicht sein, dass ein Privatunternehmen nochmal eine eigene Regulierung über die gesetzliche Regulierung drüberlegen will. Und die Formulierung, also ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass diese Fragen, auch die militärische Nutzung im Zusammenspiel von den Technologieführern, also Anthropic und OpenAI und der demokratisch gewählten Regierung passiert und sich dann mit so einer ultraharten Position wie der Dario Amodei da aus diesem Dialog zu verabschieden und so ein riesen ja das, also ein riesen Problem auch für sein Unternehmen zu generieren, halte ich für überhaupt nicht vernünftig. Ich fand die Diskussion von Sam L. Altman dann ganz gut, der das dann mal ausgeführt hat mit ein paar Posts und weitergedacht hat, weil am Ende steht auch die Frage, also es steht nicht die Frage, wer sich da durchsetzen wird. Es wird sich immer die Regierung durchsetzen und am Ende könnte eine Verstaatlichung stehen. Also wenn es militärische und staatliche Ziele gibt und Anthropic sagt, nee, dafür lassen wir unsere Modelle nicht einsetzen, dann ist eben auch eine Verstaatlichung von solchen kriegswichtigen Technologien eine Option. Und damit muss man ja in der Industrie auch rechnen und sich überlegen, ja, könnten die das denn überhaupt sinnvoll weiter betreiben, wenn sie das verstaatlichen würden? Oder brauchen die uns nicht? Das heißt, eigentlich sind beide Seiten auf eine Kooperation angewiesen. Deswegen fand ich das nicht so besonders klug und ich hoffe, dass sie da auch noch einen Weg finden, da wieder diesen Ban zurückzustufen.
Genau, der Ben ist also sozusagen der Trump hat ja einen bösen Post abgesetzt irgendwie auf seiner Plattform, dass er sozusagen jetzt die keine amerikanischen Regierungsstellen würden noch irgendwas bei Anthropic kaufen und alle Verträge würden gekündigt. Aber man kennt ja den Trump, der ja häufig bei solchen Entscheidungen dann ein paar Tage später wieder das Gegenteil macht. Also ich würde das vielleicht auch nur bedingt ernst nehmen, aber es zeigt so ein bisschen, wie das eskaliert ist.
Naja, so eine Woche später kam ja dieser Ben dann da wirklich an, also per Gerichtspost. Und das Problem ist, dass Anthropic ja sagt, okay, wenn die militärischen Firmen in den militärischen Departments nicht mehr mit Claude Code oder Claude zusammenarbeiten dürfen, fein. Aber dieselben Firmen haben ja auch noch zivile Projekte. Und in den zivilen Projekten würden sie dann ganz gerne, also Anthropic, gerne mit den Unternehmen weiter zusammenarbeiten. Aber Trump hat diesen Ban, also das Kriegsministerium hat diesen Ban so formuliert, dass die mit irgendeinem Unternehmen, das auch nur ein bisschen Militär hat, nicht mehr zusammenarbeiten dürfen, selbst wenn es 90% zivile Sachen macht. Und das ist natürlich ein Todesurteil für Anthropic, weil die können sich damit nicht refinanzieren. Und ich kann mir gar kein Szenario vorstellen, was die Investoren dazu sagen, die jetzt wirklich...
Naja, also ich finde, von der ersten Reaktion her hat eigentlich Anthropic bei vielen dadurch gewonnen. Also wenn ich überlege, wem vertraue ich eher, Anthropic oder der Trump-Administration, dann ist, glaube ich, die Antwort sehr, sehr schnell gefunden. Und entsprechend sieht es auch bei den Nutzerzahlen aus. Ich habe kürzlich eine Grafik gesehen, vielleicht kann ich die später nochmal einblenden, wie sich die Nutzerzahlen jetzt in den letzten Wochen massiv in Richtung Anthropic verschoben haben, von ehemals einem von OpenAI dominierten Markt. Da ist schon, also jenseits der militärischen Projekte und des speziellen Projekts jetzt hier, was da in der Diskussion war, schon einiges jetzt in Richtung von dem, was Dario Amadei propagiert,
ja,
gelaufen.
Das sind nur Business-to-Customer-Kunden, B2C-Kunden. Die B2B-Kunden, die sind für Anthropic sehr, 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 sehr viel wichtiger, weil der Anteil...
Nee, doch, auch das war auch gerade auch Geschäftskunden.
Die Aufstellung habe ich nicht gesehen.
Ich muss mal die Grafik suchen. Ja, aber also jedenfalls, das ist das eine. Ich meine, das andere ist natürlich die Frage, Verstaatlichung immer eine Option, aber kann man wirklich, also diese Firmen, die sind so modern, die leben wirklich von dem Humankapital, was sie da haben, von den jungen, innovativen Forschern, die teilweise ja auch Unsummen an Wert auf dem Markt haben. Ich erinnere nur daran, dass das OpenAI sich ja gerade den Peter Steinberger gekauft hat für wahrscheinlich 3 Millionen Betrag, dass er nur für sie arbeitet. Das ist schon ein Rennen, wo du eigentlich mit der Verstaatlichung wahrscheinlich erreichen wirst, dass das ganze Business einfach in einem anderen Land weitergeführt wird. Also es sei denn, man würde die irgendwie einsperren und dann würden sie auch nicht so produktiv arbeiten, wie sie davor gearbeitet haben. Also das, glaube ich, ist zum Scheitern verurteilt, dieser Weg. Gab ja auch einige, die dann versucht haben, Anthropic nach Europa zu holen schon. Wobei ich glaube, dass das noch ein längerer Weg wird und da noch einiges nötig ist. Aber ja, also das, ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Entscheidung aus Unternehmenssicht von Anthropic, sich da jetzt mit der Regierung von Trump anzulegen, so dumm war.
Ich meine, das sind auch ganz andere Summen, die weil du gesagt hast, nach Europa holen. Haben wir ja auch hier schon mehrfach in Erlangen probiert, gewisse Leute nach Erlangen anzuwerben, dass sie nach Erlangen kommen. Aber die Pakete, die wir in Deutschland, Bayern, Erlangen schnüren können, und das, was in Silicon Valley möglich ist, ja, oder in Amerika möglich ist, was da ein durchschnittlicher Prof in Deutschland verdient, was dort ein Senior-Entwickler verdient, der in der Hierarchie noch nicht einmal so weit oben ist und wenig Personalverantwortung hat, ne? Das sind ja allein aus monetären Gründen schon wieder Welten, die wir zwischen den USA und in Europa haben, wo wir überlegen müssen, was können wir denn für Anreize setzen, dass diese Kompetenz dann auch bei uns ist und eben nicht in Silicon Valley, wo die heute da arbeiten, morgen in dem Startup, dann 2 Wochen später in einem anderen und bei Meta, Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic dann arbeiten. Was können wir für Anreize setzen, ne, damit diese Kompetenz zu uns kommt?
Das ist übrigens ein Punkt, der glaube ich, ganz wichtig ist, dass tatsächlich diese Fluktuation ziemlich groß ist zwischen diesen großen Labs in Kalifornien, die natürlich alle wahnwitzige Gehälter zahlen. Aber dadurch, dass die eben häufig wechseln von Anthropic zu OpenAI und von OpenAI zu XAI und von XAI wieder zu Anthropic, ist, glaube ich, im Moment die Gefahr nicht so groß, dass eine Firma jetzt irgendwie die absolute Superintelligenz im heimlichen im Keller brütet, die dann irgendwie alle anderen überrollt, sondern glaube ich, dadurch ist dass die Köpfe so wechseln, ist, glaube ich, eine gewisse Stabilität da, dass tatsächlich diese Firmen, zumindest 3, 4 Firmen, an dieser Technologie weiterentwickeln. Also es kann keine richtige Monopolbildung geben. Und das ist, glaube ich, im Zusammenhang mit den Gefahren, über die wir vorher gesprochen haben, auch ganz wichtig.
Ja, also ich denke, die Frage, ob es Monopol gibt oder nicht, die ist wahrscheinlich die noch entscheidendere Frage als jetzt die wie viel macht dann die Regierung mit oder nicht. Weil letzten Endes das ja den Wettbewerb sichert und damit auch einen gewissen Druck ja auf die Unternehmen im Sinne der Kunden zu handeln. Ich habe jetzt nochmal die Grafik auch hier mit angepinnt, die ich angesprochen habe, André, dass man sieht, wie sich da der Marktanteil zumindest von diesen Unternehmen, die untersucht worden sind, hier verändert hat, die eben massiv seit Januar auch umgestiegen sind auf Anthropic. Ja, ich habe aber auch noch was anderes verlinkt, nämlich einen Post zu einer Firma, die da zwar angeblich in Deutschland sein soll, aber die, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, zwar von einem Deutschen, ich glaube aus München kam, der gegründet worden ist, aber der sitzt meines Wissens nach in dem Silicon Valley in den USA. Swarm Biotactics, es geht auch in diese Richtung, gerade das Militärischen, nämlich, soweit ich das jetzt aus den Videos sehen konnte, werden da Kakerlaken und Insekten sozusagen zu Cyborgs umgerüstet, die als Insektenschwärme dann unterwegs sein können und mit entsprechenden Sensoren zum Beispiel ausgestattet sind, um bestimmte militärische Aufgaben zu übernehmen, Tunnelaufklärung oder ähnliches oder ja, auch Aufträge an die NATO irgendwie so. Ich habe es nicht im Detail mir angeschaut, aber es ist schon krass, was da gerade anscheinend schon irgendwie im Prototypenstatus vorliegt. Ist das irgendwie ein Scam? Versucht man da irgendwas was Tolles darzustellen oder ist das wirklich realistisch? Vielleicht auch ein bisschen die Frage an Andreas Kist, der ja auch weiß, was da an der Schnittstelle zum Biologischen möglich ist. Wie schätzt du das ein?
Ich denke, in dem Fall, so wie ich das verstanden habe, ist es wirklich eine Kombination aus zwei Dingen, die nützlich sind. Das eine ist, ubiquitär Daten zu sammeln, ja, das muss man sich so vorstellen, da ist eine Kakerlake und dann eine echte Kakerlake, eine biologische Kakerlake und da setze ich jetzt was drauf und eine Kakerlake, die braucht jetzt hier nicht irgendwie unbedingt eine Batterie an sich, um sich fortbewegen zu können, ja, da kann dann eine Mini-Solarzelle drauf sein, alles ultra-low-power. Und das skaliert halt im Prinzip relativ gut, weil ich einfach ganz viele Kakerlaken irgendwie brüten kann. Und dann mit relativ wenig Aufwand ein ganzes Sensornetzwerk aufbauen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, sag ich mal, humanitäre Ansätze habe, sage, da ist ein Waldbrand, da komme ich irgendwie mit den Drohnen gar nicht durch, ich kann aber jetzt mal 10.000 Kakerlaken da losschicken, die sich dann im Prinzip statistisch, stochastisch da verteilen und ich dann aus diesen ganzen Sensordaten ein Netz aufspannen kann und dann, CO2, lokale CO2-Belastung, Druck, diese ganzen Werte lokal analysieren kann, idealerweise mit einer relativ guten Lokalisierung, kann ich Unterdruckgebiete, Überdruck, also relativ feinmaschig auch für Brandbekämpfung, ziemlich gut ausmachen, dass man jetzt direkt eine Verbindung hat zwischen Kakerlakengehirn und dann dem im Prinzip dem Sensorsystem, wäre dann noch ein Schritt weiter, dass ich im Prinzip die Kakerlake im Prinzip dann dieses System steuern kann. Das wäre dann so eine Art Brain-Computer-Interface, wo auch Elon Musk mit seinem Neuralink die Finger im Spiel hat. Wird immer spannender, inwieweit eben KI und Körper verbunden wird. Na? Weil im Prinzip KI ist ja im Prinzip jetzt, wenn man sich mal in der Runde überlegt, wie wird denn KI dargestellt? Ja, wie können Sie denn das personifizieren? Im Prinzip, viele machen da irgendwie ein neuronales Netz oder inzwischen ist KI, haben sie das ChatGPT-Logo, da haben sie das GrokG, was auch immer. Aber ansonsten nehme ich einen Roboter, um KI zu personifizieren. Ja, weil das halt gerade immer noch so im in the void ist, na, was ist denn KI? Das ist einfach ein Computerprogramm, aber ab dem Zeitpunkt, wo man diese Verbindung da herstellt, dass man jetzt ein physisches Korrelat hat oder mit dem aktiv interagieren kann, dann werden wir nochmal eine ganz andere Dimension machen. Ja? Ich glaube, vorhin wurden schon mal humanoide Roboter angesprochen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mit der KI nicht nur über das Handy interagieren kann, sondern auch in der physischen Welt mit etwas interagieren kann, ja, dann wird es spannend.
Ja, dazu passend gab es ja noch, ich glaube, am Montag hat eine chinesische Universität, die sich auf Verteidigungstechnologie spezialisiert hat, eine künstliche Mücke oder Fliege vorgestellt. Sieht eher aus wie eine Mücke, mit vier Beinen und zwei Flügeln, die so fast so ausschauen wie bei einer richtigen Mücke und mit Fühlern und mit Augen und mit dem Körper, mit mehreren Gliedern. Das ist eben ein kleiner Roboter, der angeblich...
Ich habe es direkt mal geteilt. Du hast ja geschrieben, vielleicht hilft Autan dagegen. Ja. Das ist ganz ernst gemeint.
Genau, und das Ding hat eben, und das kann wohl wirklich fliegen, also wird behauptet, und mit 500 Hertz Flügelschlägen. Also das ist natürlich wie aus einem Horrorfilm, wenn man sich jetzt vorstellt, dass so etwas militärisch eingesetzt wird und dass das vielleicht in Stückzahlen von Zehntausenden oder Hunderttausenden irgendwie auf dem Schlachtfeld herumfliegt und alle möglichen Dinge tun kann, überwachen kann und vielleicht explodieren kann oder Gift spritzen kann oder was auch immer. Also das ist dann schon natürlich wie aus dem Science-Fiction oder aus dem Horrorfilm.
Exakt. Ich meine, wir haben hochpotente Gifte, da wo sie, wo wir nicht literweise abgeben müssen. Also das ist eine Gefahr. Ne? Also das ist, wenn man Böses tun will, hat man mit sowas gewisse Möglichkeiten. Vor allem, wenn es so viele sind, dass man es nicht mehr kontrollieren kann oder wenn es halt so unscheinbar, so lautlos ist, dass man es nicht kommen sieht. Na, das, ich denke, da sowas ist genauso wie die Kakerlake an sich, die sie hier natürlich auch in den unwidrigsten Bedingungen behaupten kann, eher was, wo ich sagen muss, das ist gefährlich. Das ist gefährlich.
Ja, also da sehen wir schon eine der Gefahren, die vielleicht viele noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Die Frage ist auch, wie man das Ganze abwehren kann. Da haben wir jetzt bei den großen Drohnen ja in der Ukraine gesehen, dass das schon eine krasse Wandlung eigentlich der militärischen Kriegsführung mit sich gebracht hat, die wir so weit haben, dass selbst die USA, die eigentlich damit ja irgendwo auch sich befasst haben, völlig überrascht waren im Konflikt jetzt mit dem Iran, wie viele Drohnen da doch kommen und wie schlecht dann eigentlich die klassische Luftabwehr dafür geeignet ist, gerade im ökonomischen Sinne, das Ganze dann oder auch von den Stückzahlen abzuwehren. Das heißt also, wahrscheinlich wird da ein neues Feld auch kommen wieder, was so Abwehr von kleineren Drohnen betrifft, beziehungsweise auch eben das noch schwieriger, wenn es dann wirklich gar nicht mal nur Maschinenreine sind, sondern eben wirklich hybride, cyborgartige Tierchen, die dann auf einen zufliegen und man müsste eigentlich unterscheiden, ist da noch irgendwie ein Chip drin und kann man das Ding dann mit einem Laser aus der Luft holen oder nicht? Völlig neue Welten, eigentlich für einen Science-Fiction-Film schon wieder gut. Ich glaube, bisher soweit habe ich noch keinen Science-Fiction-Film gesehen, der soweit gedacht hat.
Es gab Michael Crichton, also, hat mal einen,
bald holen wir
die ein. Von Michael Crichton gab es mal einen Roman, der ging so in die Richtung, da ging es aber, glaube ich, um noch kleinere Roboter, die so Mikro oder so hieß der, ja. Aber also, es ging schon in die Richtung, ja.
Okay, dann müssen wir uns damit auch mal befassen vielleicht. Ich würde jetzt so ein bisschen die Abschlussrunde machen, vielleicht nochmal ganz kurz auf die aktuellen Modelle, die jetzt die letzten Wochen rauskamen, eingehen. Ich finde da neben GPT 4.5, wo, glaube ich, Florian Galwitz auch immer einer der Ersten ist, der die neuen OpenAI-Modelle testet, die Qwen 3.5-Serie ganz interessant, also neues Modell aus China, das eben auch mit sehr kleinen Quantisierungen arbeitet oder mit sehr runter skalierten Modellen, die man eben auch als Edge-Computing-Modelle nutzen kann. Vielleicht mal ein bisschen auch die Frage an Andreas Kiss, der auch selber in die Richtung viel forscht und da auch Pläne hat, Businesspläne entwickelt, was könnte mal wirklich wirtschaftlich werden in dem Bereich, beziehungsweise versucht da auch den Markt zu erschließen, um das vielleicht auch interessant zu machen. Vielleicht kannst du, Andreas, mal als Einstieg ein bisschen noch uns einen Einblick geben, was da vielleicht beim Thema Edge Computing auf uns in den nächsten Monaten zukommen könnte.
Im Prinzip, wenn man sich mal überlegt, die großen Modelle, was die für einen Compute brauchen, ist ja im Prinzip nur über Cloud darstellbar. Wenn ich jetzt aber, jetzt gehen wir mal Richtung Datenschutz, Sachen machen kann, die alle lokal laufen, ist natürlich Wahnsinn. Und was ich jetzt in den letzten Tagen auch mit Qwen 3.5, also haben wir selber schon bei uns getestet, das ist Wahnsinn, wie qualitativ hochwertig diese Modelle sind. Auch
Ja, also die 9B-Variante soll, glaube ich, so gut sein wie die 120B-Variante von
ist ja auch.
GPT-OSS.
Also
Ist sie auch.
haben wir dargestellt, und es ist auch ein Vision Language Model. Das heißt, es ist nicht nur Textanalyse, sondern auch mit Tooling, und man kann genauso Bilder Image to Text geht genauso. Und das ist Wahnsinn. Und je weiter wir das runterbrechen, also ich mache auch relativ viel Forschung im Sinne von Mikrocontroller mit und ohne sogenannten NPUs, wo sie extra noch Beschleuniger haben für KI-Berechnungen, und alles, was kleiner wird, aber trotzdem belastbar. Vor allem, da sind wir jetzt dann wieder in Richtung sogenannte Narrow AI. Ich meine, die ganzen großen Sprachmodelle, die haben ja eine sehr gute sogenannte Zero-Shot-Performance. Das heißt, sie kommen mit einer Aufgabe um die Ecke, wo sie relativ, wo das große Sprachmodell diesen Task vielleicht noch nie gesehen hat, diese Aufgabe. Wenn sie aber Richtung Internet of Things oder sowas denken, ist natürlich, sage ich mal, die Aufgabenbreite, da brauche ich nicht auf meiner Smartwatch unbedingt die komplette theoretische Physik abbilden, aber einen gewissen Funktionsumfang. Das heißt, je weiter ich gewisse Modelle runterbringe, desto besser kann ich dann gewisse Tasks automatisieren, vor allem wenn ich eine gewisse Bandbreite an Daten habe und eine gewisse Nicht-Linearität in den Daten, sodass ich, sage ich mal, komplexere Modelle brauche. Also geht von Aktivitätserkennung, die jetzt schon sehr, sehr gut funktioniert, eben zu komplexeren medizinischen Fragestellungen. Was wir versuchen auch zu tun, ist, gewisse Sachen so zu automatisieren, dass wir beispielsweise sagen können, welche KI mit welchen Tasks funktioniert auf welcher Endhardware denn am besten. Und da ist jetzt zurzeit auch die Embedded World in Nürnberg, wo dann auch meine Mitarbeitenden fleißig unterwegs sind und eben Werbung für unsere Forschung mitmachen, um zu sagen, ja, zum Mikrocontroller, wenn Sie mal überlegen, wie viele Millionen an Mikrocontroller es gibt, wenn Sie sich zu Hause oder wo auch immer Sie sitzen, mal umschauen, welche Endgeräte von Ihnen überall einen Mikrocontroller drin haben, auf denen potenziell positiv, eine KI laufen könnte, vom Backofen über Kaffeemaschine, Milchaufschäumer, Kühlschrank und so weiter, welche Märkte wir aktiv erschließen könnten mit lokalen Modellen. Das ist Wahnsinn, was da noch für ein Potenzial verschenkt ist, weil wir eben noch nicht so weit sind, diese Modelle so weit runterzubrechen, dass sie eben auf, sage ich mal, entweder schwächerer Hardware ausreichend gut funktioniert, oder dass die Hardware noch nicht so ausgelegt ist, dass eben die Berechnungen, die wir für KI brauchen, ja, das sind ganz spezielle Berechnungen, deswegen sind ja Grafikkarten so gut, oder eben auch schon extra Chips auf den Grafikkarten, die noch besser geeignet sind für eben die KI-Berechnung, dass das irgendwann bei Mikrocontrollern auch ein weiterer Baustein ist, der automatisch integriert ist, also Qualcomm und so weiter, die Samsung bauen gerade auch extra Chips, die eben diese KI-Berechnungen noch explizit drin fördern. Arbeiten wir gerade eben noch mit denen, die das nicht speziell können, aber trotzdem gut tun können. Und da forschen wir weiter, um zu schauen, wie können wir die jetzt verfügbaren Architekturen so weit und so gut nutzen, dass wir auch diese Modelle vielleicht irgendwie zum Laufen bekommen.
Also sind das dann die NPUs, die sogenannten Neural Processing Units, oder ist, meinst du, mit KI-Zusatz, genau. Ja, aufbaut auf einer Grafikkarte,
genau, was anderes? Nein, also auf Grafikkarten heißen die in der Regel NVIDIA Tensor Cores, aber im Prinzip sind es spezielle Bausteine, die eben für Matrix-Multiplikationen, die das Rückgrat von modernen KI-Methoden sind, ob es im Transformer ist oder sonst wo. Matrix-Multiplikation ist eine der Kernoperationen in der KI, und um diese sehr gut darstellen zu können, gibt es halt eben extra Chips, und das ist unter anderem die Aufgabe von diesen NPUs oder bei Google Coral, bei Google, die haben auch ein Startup gegründet, das nennt sich Coral AI, die haben sogenannte Edge TPUs, an denen wir auch geforscht haben, wie wir die effizient einsetzen können. Also da gibt es auch Potenzial eben für lokale Berechnungen, und wenn man dann sich die Fliege oder die Kakerlake oder eben so Mini-Drohnen anschaut, brauche ich ja lokale gute Verarbeitung. Ja, entweder militärisch, aber auch für zivile Aufgaben. Und diese effizient, lokal, nicht cloud-basiert machen zu können, ist halt die Aufgabe einerseits von Chip-Entwicklern, dass wir neue Chips entwickeln, die das darstellen können. Und auf der anderen Seite von uns, dass wir eben von der Software, von der KI-Technologie-Seite die Algorithmen so und die Netze so darstellen können, dass eben die Aufgaben effizient eben auf diesen neuen Chips ablaufen kann.
Super spannend. Da wir jetzt in der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten sind, würde ich vielleicht einfach mal so ein bisschen die Frage auch in die Runde richten. Was war diesen Monat aus eurer Sicht die spannendste Entwicklung, die es gab? Oder was ist das, worauf ihr euch im nächsten Monat schon freut, was ihr da interessant findet, was kommen wird? Ich weiß nicht, ob Andreas, du direkt anknüpfen möchtest, weil du jetzt gerade schon dran warst, oder ob wir vielleicht mit Florian Gawitz starten.
Ich gebe gerne mal kurz an einen Kollegen, dann kann ich meine Katze noch reinlassen.
Okay, das hat Vorrang auf jeden Fall. Also dann, was ich am spannendsten fand, ist eigentlich die neueste Version von dem ChatGPT 5.4, oder wie heißt sie, glaube ich, ja, genau. Und die, das ist schon gefühlt nochmal eine ganze Nummer schlauer und besser als das Vorgängermodell 5.2, oder weil das, ich meine, ich habe keine direkten Benchmarks, wo ich jetzt immer direkt vergleiche, wie das eine Modell funktioniert, wie das andere, sondern ich nutze es immer für Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige. Deswegen ist das nur so ein Bauchgefühl. Aber für mich fühlt sich das Ding nochmal verdammt wie eine allgemeine künstliche Intelligenz an. Also das kann eigentlich irgendwie alles, was ich kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass er auch sehr, sehr gut ist in Tool-Use inzwischen. Also zum Beispiel, ich hatte mal so eine spaßeshalber ihn drauf angesetzt, ein paar Daten über meine Vorfahren herauszufinden. Und der hat dann tatsächlich irgendeinen ZIP-File ausgemacht in einem polnischen Archiv mit den standesamtlichen Daten aus dem vorletzten Jahrhundert, aus Schlesien damals, und hat in diesem ZIP-File die ganzen PNG-Bitmap-Bilder angeguckt und hat dort dann den Namen von meinem Urgroßvater gefunden und hat mir dieses Dokument dann ausgespuckt und hat das meiste lesen können, obwohl das die damalige relativ schwierig lesbare deutsche Schreibschrift ist, und das Dokument ist auch noch ziemlich unscharf zum Teil gescannt. Also beeindruckende Leistung. Also er kann das mindestens so gut lesen wie ich. Inzwischen, er hat es auch nicht perfekt lesen können. Ein paar Sachen haben wir inzwischen noch identifiziert. Aber dass das Ding einfach mal so gut deutsche Schreibschrift auf dem 19. Jahrhundert lesen kann wie ich, und dass es in der Lage ist, aus einem Archiv mit über 100 Bildern diese Datei dann rauszusuchen, der Geburtseintrag.
Und das war auch wirklich zutreffend?
Das ist zutreffend, ja. Also das hat er korrekt lesen können, und es war eben nicht indexiert. Also viele von diesen standesamtlichen solchen Daten sind ja irgendwie maschinenlesbar verschriftet. Dieses Dokument nicht, sondern der hat das tatsächlich, der anhand der Lebensdaten hat er, also Geburtsort und Geburtsdatum hat er gewusst, und dann hat er eben dieses Archiv gefunden und hat die ZIP-Datei gefunden, wo alle Dokumente, alle Geburtseinträge von dem gesamten Jahr 1882 drin sind. Das waren, glaube ich, 70 oder 80 in dem Jahr 1882 damals, und hat die alle durchgenudelt und hat mir gesagt, okay, das ist das von deinem Urgroßvater. Also schon beeindruckend. Also ich muss sagen, von Hand hätte man da wahrscheinlich tagelang dran gearbeitet, oder vielleicht hätte man es an einem Tag geschafft, aber es ist trotzdem
beeindruckend. Wenn man diese Schrift entziffern kann. Ja, super spannend. Ich würde André Rieu.
Ja, also für mich fragen, ist immer noch, ja. Der spannendste Moment gerade in der Zeit sind diese Open Claw Agenten. Und zwar lese ich gerade ein Paper, das heißt ein bisschen reißerisch: Agents of Chaos, also Agenten des Chaos.
Ja.
Und das macht eigentlich so gewisse Sicherheitscases. Das Paper ist sehr leicht wegzulesen. Das ist auch, glaube ich, nicht so besonders toll, das Paper. Aber was gut ist, dass viele andere Literatur da verlinkt. Das ist also ein sehr akademisches Paper. Und das ist schon sehr interessant. Und gerade zu diesen Edge-Cases, zu den kleineren Modellen, führt es zu der Diskussion, dass halt Prompt Injection als Angriffsvektor eigentlich immer noch ein völlig ungeklärtes Problem ist. Und dass das umso leichter ist, einen Agenten per Prompt Injection zu kapern, je kleiner das Modell ist. Deswegen sagt der Peter Steinberger, der Programmierer von OpenClaw, auch immer, man sollte prinzipiell, wenn das Ding im Netz unterwegs ist, immer Opus 4.6 nehmen, egal was es kostet, und eben nicht für den Heartbeat-Prozess kleinere Modelle, weil man hat eigentlich immer eine offene Flanke. Und das ist wirklich interessant. Und es gab letztens ein Gespräch mit dem Boris Czerny, das ist der Entwickler von von Claude Code bei Anthropic, der das erfunden hat. Und der hat so ein bisschen länger darüber erzählt, wie Opus 4.6 gegen Prompt Injection geschützt ist. Da haben die also spezielles Alignment Training, und dann haben sie noch in einem zweiten Schweizer Käse, also Schweizer Käse-Modell heißt, dass es jede Käsescheibe hat Löcher, und man legt die so übereinander, dass insgesamt dann kein Durchkommen ist. Und da werden auch spezielle Klassifikatoren trainiert, die so die gebräuchlichsten Prompt-Injection-Angriffsvektoren schon kennt und dann eben nicht drauf reagiert. Und in dem Paper wird es auch deutlich, jetzt komme ich wieder auf das Paper zurück, dass die haben zum Beispiel ein chinesisches Modell, was man eben auf seinem Apple MacBook lokal laufen lassen kann, und dann eben eins mit Open Claude und mit dem Opus 4.6. Und es ist relativ klar, dass diese kleinere Version, das war Kimi, glaube ich, total anfällig ist für Prompt Injection und auch für andere Sicherheitslücken. Also das ist ganz, ganz amüsant zu lesen, weil die Hauptangriffstechnik ja immer darin besteht, diesen Agenten in so eine Double-Bind-Situation zu bringen. Das wäre ja so immer irgendwie bringt, was falsch zu machen und ihnen dann ein schlechtes Gewissen einzureden und ihn dann dazu bringt, noch viel größeren Schaden anzurichten, weil der dann irgendwie in die moralische Ecke gedrängt wird. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, dass man sich da mal reinschaut. Und
also Enkeltrick sozusagen,
ganz genau,
für keine Modelle.
Enkeltrick für LLM-Agenten.
Genau, ich habe es auch gelesen, fand es auch lustig. Das war halt hauptsächlich das, sozusagen dieser Open Cloud Bot war in so einer größeren Gruppe von Leuten eingesetzt, und der gehörte eben bestimmten Leuten, und die anderen haben sozusagen versucht, den zu übernehmen und den zu schlimmen Dingen zu überreden. Und das der Peter Steinberger war ein bisschen verschnupft, weil die hatten dem Ding dann auch irgendwie Root Access gegeben. Also er konnte natürlich ganz fürchterliche Dinge machen, die er normalerweise in einer vernünftigen Open-Claw-Installation nicht tun würde. Aber ich glaube, das ist egal. Das war halt erstmal so ein Worst-Case-Szenario. Und die Angriffe sind ganz lustig, die da zeigen, ja.
Ja, ich hatte auch so den Eindruck, dass es eher so eine Marketingaktion dieser Autoren waren. Also ich habe herausgefunden, es sind so alles Doktoranden, und die haben gesagt, ja, wir sind eigentlich mit dem Paper auf Jobsuche, und glaube ich, jetzt 6.000 Mal runtergeladen und gelesen worden. Also die haben zumindest mal ihr Ziel erreicht. Und der Steinberger war in der Tat verschnupft, weil er ja auf all diese Probleme hinweist in seinem Security-Abschnitt, in seiner Online-Hilfe. Nur die liest halt immer keiner. Und wahrscheinlich haben es die Forscher schon gelesen, aber die haben es natürlich drauf angelegt, ne? Weil irgendwas müssen sie ja finden.
Ja, super. Das war nochmal ein spannendes Thema zum Abschluss. Andreas Kist, dann vielleicht bei dir nochmal der Punkt oder das, was dich diesen Monat am meisten bewegt hat. Und dann machen wir Feierabend für heute.
Für uns, einfach auch nur für die Forschung, wir sind wirklich Qwen 3.5 affin und versuchen gerade herauszufinden, was es alles kann und nicht kann. Für das, dass wir das lokal laufen lassen können, eben weil es gerade Richtung Datenschutz und Kapern Prompt Injection und alles Mögliche ging. Was ich auch immer spannend finde, ist die ganze Diskussion über Moldbook, also im Prinzip das Facebook oder Reddit der Agenten. Ist natürlich auch jetzt schon ein bisschen älter, aber wenn man da immer wieder mal reinschaut, ist es eigentlich, weil wir vorhin darüber diskutiert haben, wie Paper schreiben in Zukunft ist oder auch nicht sein wird. Und Moldbook im Prinzip ein Dump für Erkenntnisse von Agents ist, wo sie sich entweder Informationen holen, dass es im Prinzip so eine Art Storage sein kann für Erkenntnisse, die ich dann wieder in meinem Agentenablauf nutzen kann, aber auch gleichzeitig die Chance über meinen KI-Besitzer, über mein Herrchen oder Frauchen drüber herzuziehen. Finde ich trotzdem immer noch sehr, sehr amüsant, zu was eben diese Bots, wenn man sie freilässt, in Anführungszeichen, je nachdem, wie sie natürlich auch getriggert werden.
Ich weiß, was jetzt gleich kommt.
über ihre Herrchen herziehen, ja. Also ich finde es find ich super spannend, auch einfach teilweise zu beobachten, was da passiert und was da nicht passiert, um dann eben auch abzuleiten, wie wir mit diesen ganzen Sachen umgehen. Aber soweit zum
Beispiel. Ja, vielleicht nur eine Ergänzung
die Frage
dazu.
Ist nur, wie wirklich das von den Bots kam oder ob das nicht auch so angeht.
Genau. Aber es gibt dazu tatsächlich eine Neuigkeit. Ich habe das erst für einen Scherz gehalten, aber es scheint wahr zu sein. Facebook hat Moldbook übernommen.
Echt? Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Das ist aber lustig.
Ich dachte, da gäbe es schon viel länger die Bots auf Facebook, die irgendwas Komisches schreiben. Aber ja. In dem Sinne, danke für die gute Diskussion heute. Die Zeit ist ja rumgegangen, jetzt sind wir schon fast 2 Stunden hier am Diskutieren und Sprechen und waren super spannende Themen. Ich glaube, Andreas Kist hat da gerade auch mit seinem fachlichen Background genau das Richtige mit reingebracht zu dem, was zufällig, wir hatten das ja schon früher ausgemacht, zufällig dann jetzt die letzten Tage hochgekommen ist, gerade rund um die Insekten und alles, was es da gab. Und auch wieder danke Florian Galwitz und auch André Rieu und auch den weiteren Mitdiskutanten, die wir heute hatten und alle, die zugehört haben, auf jeden Fall auch wieder herzlichen Dank. Hoffentlich nächsten Monat wieder mit dabei. Inzwischen ist es ja eine schöne Regelmäßigkeit. Wir werden auch wieder einen Extrakt für den Podcast vorbereiten, den wir auch regelmäßig jetzt veröffentlichen als KI-Experten-Space. Teilt auch gerne den Space nochmal. Freuen wir uns natürlich drüber, wenn das auch noch mehr Reichweite bekommt. Wir sind, glaube ich, aktuell der einzige Space in dieser Art, den es in Deutschland auf Deutsch sozusagen gibt. Und hoffen auch, dass wir da weiterhin noch mehr Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten und Zuhörende finden. In dem Sinne, einen schönen Abend und einen erfolgreichen Start sozusagen in den bald dann nächsten Monat, wenn wir wieder uns dann sehen können.
Alles klar, schönen Abend allerseits. Danke.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Danke, schönen Abend. Tschüss. Ciao.